Ja, moin Leute. Windows Update ist kaputt. RIP. Ich kann mein System nicht updaten. Denied. Ich mach gleich die Desktop-Übertragung an, wenn ich den Rest alles gestartet habe. Ich habe den Fehler gemacht, weil ich dachte, das liegt daran, dass ich zu wenig Speicherplatz habe, habe ich meine ganzen VMs von der SSD jetzt rübergeschoben auf meine Platte. Ich habe ja noch für größere Daten habe ich ja noch meine, die so eine 6 Terabyte WD, hast du nicht gesehen, Platte dran. Und seit ich die VM auf die Platte geschoben habe, ist die VM übelst lahme. Das startet überhaupt nicht mehr richtig, ey. Was ist das? Abartig. Du musst das unbedingt wieder zurückschieben. Das hältst du ja im Kopf nicht aus. Und außerdem mache ich gerade ein Backup im Hintergrund von den anderen Accounts. Also sprich, im Hintergrund läuft jetzt... Also erstens läuft der ganze Krams von der VM. Und das Zeug von der Magnetplatte. Und ich mache noch Backup im Hintergrund. Ich hoffe, der Stream ruckelt nicht. Warum machst du immer alles kaputt? Ja, das musst du Microsoft fragen. Alter, ist das langsam von der Platte, die VM? Was ist das denn? Das ist doch nicht normal. Du kannst die Windows Update Fehleranalyse ausführen. Ich habe mir dieses komische Tool von Microsoft runtergeladen zum Updaten. Und da läuft alles durch und am Ende sagt er mir, irgendwie ein Fehler ist aufgetreten. Hier 0x0c19, da das gleiche. Der Bot funktioniert, der hat meinen Stream gepostet im Discord. Ja, im Discord, wo außer euch beiden und mir noch keiner drin ist. Ich mach mal kurz Desktop-Übertragung an. Da sind wir. Quality GIF. Oder wie die coolen Leute sagen, GIFs. So, Monka Smoke. Vielleicht so Musik-Lautstärke. Ich glaube, passt gut. Es ist mega langsam alles in der VM, ey. Okay, startet es jetzt? 100%. Huge langsam, ey. Braucht es überhaupt so viel CPU? Wahrscheinlich, weil es waited ohne Ende. Endlich wieder stream. Ich habe jetzt 2 Tage oder 3 Tage nicht gestreamt. Die Windows-Logik muss man auch mal verstehen. Die Lautstärke ist von Stream zu Stream unterschiedlich. Wobei jetzt die Lautstärke an sich von mir Musik wieder okay ist. Man versteht's nicht. Man versteht's. Also dafür sind die Audioboard-Dinger jetzt viel zu laut, ey. Windows-Logik. Ich glaube, Microsoft versteht ja selbst noch nicht mal genau, was sie da treiben. Ja, jetzt ist die Lautstärke okay. Wupp, 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 wupp. Jetzt passt wieder. Was auch immer, man weiß nicht genau. So, ist das Pepega-Board gestartet? Nein. Ich nicht. Darf ich es starten? Auch wenn die VM auf der Magnetplatte liegt? Geht das noch irgendwann? Es ist ein Riesenunterschied, das hätte ich nicht gedacht, ne? Das ist ja keine 10 Jahre alte Platte, das ist eine WD Red 6 Terabyte, sonst was. Also es gibt durchaus langsamere Festplatten, aber der Unterschied ist einfach so krass. VM auf Platte ist, kommt dir vor wie 1995. VM auf SD kommt dir vor wie 2019. Es ist wirklich lächerlich, Und jetzt startet es doch nicht mehr, oder was? Oder habe ich eine andere IP? Kann das sein, habe ich eine andere IP? Ah, ich habe eine andere IP. Easy. Easy as a fuck. Da, PPGA Board. Da haben wir es. Sehr schön, alles da. Ja, Sebarus kann ich mal nachher ausprobieren, das Windows-Dings, Fehlerbehebungs, hast du nicht gesehen, Tool auszuführen. Allerdings, ich habe mir jetzt überlegt, ich habe ja eh nur eine 5 Terabyte. Ja, hätte ich mal eine 5 Terabyte SSD. Was ist eigentlich gerade die größte SSD, die es gibt? 4 Terabyte? So halbwegs erschwinglich. Was ist denn so die größte SSD aktuell, die man sich. Gibt schon 8 Terabyte SSD? Ja, bestimmt nicht 153 Euro. 4 Terabyte. 4 Terabyte, so das erschwinglichste halbwegs. Ja, aber ich habe mir gedacht, es ist gar nicht so schlimm, dass mein Windows Update und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen kaputt sind. Also es wird nicht nur das Windows Update kaputt sein, es wird wahrscheinlich noch viel mehr kaputt sein, dass der Scheiß nicht updatet. Keine Ahnung, was der für Schmerzen hat, aber ich habe mir gedacht, wir machen das einfach so. Ich mache mal voll Backup aufs Netzlaufwerk im Hintergrund. Ich hoffe, das läuft noch im Hintergrund. Wir können einmal kurz gucken, ob das im Hintergrund noch läuft. Ich tippe mal, dass es noch läuft. Sonst wird der Microsoft Virenscanner. Übrigens, warum nennen die das Ding eigentlich so Kacke? Da erkennt doch kein Mensch, der sich nicht irgendwie damit beschäftigt hat, warum nennen sie das Ding nicht Windows Defender? Da weiß wenigstens jeder, dass es der Virenscanner ist. Übrigens, ja, und ich gehe mal davon aus, weil der im Hintergrund so rumrödelt, wird das Kopieren aufs Netzlaufwerk auch noch funktionieren. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, dieses komische Menü ist auch huge, huge sinnlos. Ich hoffe, das funktioniert noch. Naja, gut, zumindest habe ich mir überlegt, ey, wenn ich doch, wenn ich, wenn mein Windows wahrscheinlich eh schon ziemlich im Arsch ist. Hast du vielleicht den Read Cache deaktiviert? Ich habe nichts zusätzlich aktiviert oder deaktiviert. Ich meine, vielleicht macht er das ja standardmäßig. Ist gar nicht, wo, ich weiß gar nicht, wo man das machen würde. Oder meinst du jetzt systemweit? Nee, da habe ich bestimmt nicht den Read Cache deaktiviert. Weiß gar nicht, wo ich das unter Windows machen würde, ehrlich gesagt. Naja, und zumindest habe ich mir überlegt, also, mir ist meine Festplatte eh ein bisschen klein. Ich habe aktuell das Ding drin, also naja, gut, 6 TB Platte ist mir nicht so klein, aber die Systemplatte ist mir ein bisschen zu klein. Ich habe hier aktuell das Ding drin. Ja. Ich bescheuert, ich habe mir Case Modding für Lüfter gekauft, ne, damals. Richtig hängen geblieben, ne. Wo ist denn die SSD? Genau, das Teil hatte ich mir damals geholt. 500G. Ich habe mir gedacht, ey, wenn doch dein Windows schon im Arsch ist und du den Scheiß eh neu installieren musst, hol dir doch nur eine neue SSD für dein Betriebssystem. Ich meine nicht, dass ich generell zu wenig SSDs hätte. Ich habe noch zum Beispiel, habe ich im total komplett unbenutzt im zweiten Rechner, da wo ich jetzt quasi meine Vorschau drauf habe, habe ich 2 TB SSD noch drin. Die habe ich mir damals für übertrieben viel Geld gekauft. Eigentlich komplett sinnlos gewesen, so. Aber nice. So. Und ich habe mir gedacht, ey, ich kann mir doch einfach jetzt. Ich hole mir einfach 1 TB NVMe SSD. Das Kram ist auch gar nicht mehr so teuer. Und da habe ich ein bisschen mehr Platz, weil 500G ist schon, wenn man ein paar Steam-Spiele und so drauf hat. Nicht ohne. Ich meine, du hast ja heute Spiele. Das ist ja die Regel, dass die 40G brauchen. Und das muss ja nicht sein, dass man nur 5 Spiele parallel installiert haben kann. Ja. Dachte ich mir so. Deswegen. Sag mal, wie ist das eurer Ansicht nach? Lohnen sich NVMe-SSDs? Ich meine, preis-leistungsmäßig kann man sich drüber streiten. Ob sich das lohnt, aber so generell gesehen. Ich meine, sie sind theoretisch schon viel schneller. Es ist die Frage, ob man wirklich was von hat. Ich meine, was weiß ich, SATA ist ungefähr Schluss bei 550 MB oder sowas, ne? Und, ich meine, die anderen haben zwar theoretisch irgendwie 3000 MB die Sekunde, aber ich meine, das lohnt sich ja nur, wenn du entweder sau viel Zeugs hinkopierst, mit großen Dateien hantierst, zum Beispiel Videoschnitt, was gerade einer gesagt hat, im Chat, Aber ansonsten ist es eigentlich relativ sinnlos. Und wenn man sich mal anguckt, ich meine, was kostet eine 2 Terabyte SSD so? Ich meine, das ist übertrieben. Na gut, das ist die Kuvo. Nehmen wir die normale. Keine Ahnung, sag mal 220 bis 300. So. Irgendwie so in dem Dreh. Kostet eine 2 Terabyte SSD. Mich ärgert das ja schon, ne, dass ich mir damals eine 2 Terabyte SSD gekauft habe. Als die Dinger neu waren, haben die 700 Euro gekostet. Also richtig feels Batman. Feels zu wenig Geld, meine. So, aber eine NVMe ist schon mal. Was denn das? Warum ist denn die so billig? Kumpel meint, er merkt das besonders beim Kompilieren. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass du, wenn du was kompilierst, dass du da den Vorteil von einer SATA-SSD gegenüber einer NVMe-SSD merkst. Da geht's doch meistens darum, dass du ganz viele kleine Dateien... einliest. Wie viel RAM brauchst du privat und zum Arbeiten, hat der Provokateur gefragt. Also hier drin habe ich 16G und auf der Arbeit habe ich, glaube, auch 16G. Oder 32? Nee, ich glaube 16. Ich habe sowohl hier 16G als auch auf der Arbeit 16G. Das reicht auch dicke, mehr brauchst du eigentlich aktuell nicht. Nicht TLS. TLC, okay. Was lohnt sich so aktuell zu kaufen für eine... Also das ist mir zu teuer, ganz ehrlich. Ich habe noch für Sachen, wo ich viel Speicher brauche, habe ich noch eine 6 Terabyte Platte im System. Also das brauche ich eigentlich nicht. Was kostet die kleinere Variante davon hier? 1 TB. $200. Ja, da könnte ich mit leben. Oh, die ist aber... Ach nee, das ist die 500G. Das ist die gleiche, die ich eben hatte, ne? Nee. 200. Was denken die sich eigentlich mit so beknackten Bezeichnungen? Ich meine, wer soll den Unterschied erkennen zwischen... Moment, jetzt muss ich mal kurz zurückgehen. Ich meine, ernsthaft, wer soll den Unterschied erkennen zwischen MZ... V7E1T0BW oder MZV7S1T0B. Ist das überhaupt ein Unterschied? Wo ist denn hier überhaupt der Unterschied? V7E2. Was zum Teufel? Was ist das für eine Benamung, ey? Ah, okay, das eine ist Evo und das andere ist Evo Plus. Okay, das erkennt man, aber ich meine, mit diesen komischen. Wo ist. Ich muss ja mal gucken, wo der Unterschied ist. Also MZV7. Aha. Das ist E und das ist S. 1, 7. Okay, das ist ein Buchstabenunterschied an dieser Stelle. Daran soll man jetzt erkennen, dass die viel geiler ist. Das ist nice. Good job, Samsung. So musst du das machen. So offensichtlich, ja? Ganz klar. Es liegt, eigentlich liegt es komplett auf der Hand, ja? Was würdet ihr nehmen, falls ihr euch damit beschäftigt habt? Was taugt da? Crucial. Also ansonsten hatte ich ja immer als relativ preisgünstige Dinger niedergeholt. Haben die auch eine NVMe-Variante? No, die sind schon eine ganze Ecke günstiger, ne? Und ist die Frage, ob das wirklich so den Unterschied macht. Ich meine, es kostet Doppelte. Die Samsung kostet Doppelte, ja. Womit machst du denn dein Vollbackup? Damit. Normalerweise mache ich damit. ich überlege gerade, ob die irgendeine schöne Anleitung hatten, so ein Quick-Start-Example. Ja, genau, normalerweise mache ich damit mein Backup. Das sieht übelst, was ist das da eigentlich? Ach, so important. Das sieht übelst wie aus, aber im Prinzip ist es eigentlich relativ einfach. Du legst einmal ein Repo an und kannst dann einfach von verschiedenen Hosts backuppen. Das Schöne ist daran, das ist, sie schreiben das glaube ich auch auf ihrer. GitHub-Seite. Also, das Schöne daran ist nämlich, dass beherrscht die Applikation. Genau, haben sie, haben sie irgendwie die Vorteile drin stehen. Main Features. Also, das macht standardmäßig Compression, die Application. Das ist natürlich schon mal ultra nice. Weiß einer, wann heute die AMD-Reviews veröffentlicht werden? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sollten die aber veröffentlicht werden, während wir am Stremsen sind, dann können wir uns das Ganze mal angucken. Kommt das heute? Was ist das für Ryzen 3? Ah, nice. Oh, das müssen wir uns gleich mal angucken. Rützen. Rützen Nummer 3 ist am Start. Das müssen wir uns gleich mal angucken dann, auch wenn die offiziellen Benchmarks raus sind. Also wenn die um 15 Uhr rauskommen, gucken wir uns das an. Um 15 Uhr, das sind 50 Minuten, sind wir auf jeden Fall noch am Start. Genau, ja. Ich sehe es schon im Chat. Also wie gesagt, Borg-Backup ist ultra nice. Es ist ein Max, guck mal Twitter. Okay, guck mal Twitter. Ach, ich brauche dafür noch nichts. Ich zeig's euch mal, wartet mal. Da sieht man mal, dass die Hardware-Rad-Jungs, die haben, wie sagt man so schön, das Herz am rechten Fleck sitzen, ja. Aber, ich muss mir da eigentlich da nichts für geben. Ihr könnt euch ja noch dran erinnern, wir haben ja vor einer Weile mal ein Windows-Installations-Tool für Hardware-Rad programmiert im Stream. Ich hatte hier auf Twitter vorhin geschrieben, hier, Windows kackt ab, ich brauche eine neue SSD. Und dann schreibt er halt drauf, wie groß soll es denn sein? Ja, 8T, ja, ja, antworte ich nachher drauf. Ich bestelle jetzt eh nicht live im Stream, ich wollte bloß mal gucken, was man sich holen könnte. Willst du den Discord eigentlich so schon öffentlich haben? Ich würde die Kategorien noch ein bisschen ändern. Wir haben jetzt nämlich den Discord. Bekommst du was von der Bombenentschärfung in Frankfurt mit? Nee, bin ich zu weit weg. Ich muss mal kurz in mein PPGA-Board gucken, weil ich blick gerade nicht mehr durch, weil ich habe so viel Rot im Chat, dass wir die Fragen nicht verpassen. Ich lösche jetzt mal schnell die Fragen vom letzten Stream. OS habe ich beantwortet, das ist Manjaro E3 WM. Was ist die geheime EA-PDF auf deinem Desktop? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt aufmachen soll. Nicht, dass es noch irgendwie so ein uralt NDA ist oder sowas. Das ist das Bullshit-Bingo für die E3 letztes Jahr. Oh, was ist das? Moving is easy, ja. Edge deinstallieren ist noch viel easier. Ach, das ist das Bullshit-Bingo für die E3. Das hätte auch schief gehen können. Bullshit-Bingo. C-Promi auf der... Ich glaube, es war so ziemlich alles erfüllt, was es beim Bullshit-Bingo damals gab, ne? Star Wars Games, Sims gab's, Exclusive gab, besten Fans haben sie erzählt, Battle Royale haben sie erzählt, Pay to Win wird's nicht geben, bla bla bla, haben sie auch erzählt, Battlefield, so, das haben sie alles, ich glaube, das schlechte Musik, die schlechteste Musik aller Zeiten auf der E3 hatten ja Dings hier, der Flötentyp auf der E3, Könnt ihr euch noch an den Typ erinnern? wo ist der Flirtentyp? Was heißt ein Flirter auf Englisch? Flut. Ja. Wo ist der Flirtentyp? Hier? War der hier? Ey! Leute, das ist erstmal. Das ist aber letztes Jahr gewesen, ne? Das ist letztes Jahr. Das war so ultra cringe. Alter, mach ich die Musik an. Das war so schrecklich. Und das geht, ey. Und das geht 3 Minuten oder so. Oh, jetzt will er noch wissen. Okay, ich kann mir das jetzt nicht nochmal ganz anhören, ne? Könnt ihr nicht einfach wieder dazu übergehen, einfach was vom Game zu zeigen, anstatt so ein Bullshit immer? Ich habe dieses Jahr ja kaum E3-mäßig was geguckt. Also ich weiß, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr wieder sehr viel zum Fremdschämen dabei war. Aber ich weiß nicht, ich habe dieses Jahr kaum was geschaut. Kann ich mit Borg auch ein komplettes System-Image machen und geht auch stable auf Windows? Du kannst kein Image machen, nee. Du kannst kein Image machen, du kannst nur sagen, also das ist auf Dateiebene. Du kannst kein komplettes Image machen und restoren, das funktioniert damit nicht. Wobei, ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob die nicht mittlerweile vielleicht sogar Image-Support haben. Okay, anscheinend können sie es mittlerweile. Okay, anscheinend kannst du doch mit Trick 17 irgendwie Image-Backups machen. Die Frage, ob man das will, sei mal dahingestellt. Ja, mounten kann man. Man kann die Backups mounten, aber du kannst normalerweise... Also früher konnte das keine vollen... Also du konntest kein komplettes Image vom System machen. Du konntest es nur auf Dateisystemebene machen. Aber anscheinend geht das mittlerweile. Die Sache ist bloß, es bringt dir nicht allzu viel, weil du kein Restore-Medium in dem Sinn hast. Du brauchst ein installiertes System zum Restoren oder ein Live-CD oder sowas. Also ich hatte es bisher immer so gemacht, ich mache mein Backup hier mit meinem Heim, meinem Home-Folder, ja, also mein C, was ist das unter Windows? C, Doppelpunkt, Users Max zum Beispiel, dass ich einfach backuppen inkrementell und ab und zu mal full. Und sollte mir das System wirklich verrecken, dann installiere ich halt Windows schnell neu und restore mir die Sachen, die ich brauche. Was machst du überhaupt hier? Eigentlich nix. eigentlich machen wir gerade nix. Ich war gerade am Überlegen, was ich mir für eine SSD bestellen könnte. Vielleicht nehme ich auch das, was der Hardware-Rat vorgeschlagen hat, war. Aber erstmal, ich wollte mal so prinzipiell gucken, was man sich da kaufen kann, weil ja mein Windows der Meinung ist, es ist kaputt. Also mein Windows-Update ist kaputt, ich krieg das neue Windows-Update nicht mehr drauf. Und bei der Gelegenheit wollte ich einfach mal neu installieren. Gut ist. Ja, wahrscheinlich M2. Ja, wahrscheinlich. Ich habe ja jetzt schon eine M2-Platte drin, eine NVMe SSD. Und ich dachte mir, bei der Gelegenheit machen wir mal von 500G einfach auf 1 Terabyte. Gut ist. Übrigens auf die neuen Ryzen-Benchmarks bin ich echt gespannt. Genau, wir wollten uns kurz die Features von Borg Backup angucken, weil das ist wirklich ein ziemlich nices Tool für Backups zu machen. Das ist ein bisschen, ich sag mal so, die Handhabung ist für Leute, die nur Windows und grafische Oberflächen gewöhnt sind, ein bisschen kompliziert. Wir können uns ja mal kurz das Video von denen angucken. Das geht nicht allzu lang. Wie lange geht denn das? 6 Minuten. Wir gucken uns immer den Anfang an. Wie man das macht. Moment. Das ist aber nicht das, was ich mir unter Fullscreen vorstelle. Krasser Fullscreen, Leute. Aha. Besserer Fullscreen. Fast Fullscreen. Also im Prinzip, wir müssen uns das Video nicht angucken. Im Prinzip ist es relativ einfach. Du legst ein Archiv an. Das kann entweder lokal auf deiner Kiste sein. Das kann auf einem gemounteten Windows-Laufwerk sein. Das kann aber auch ein anderer Rechner sein, der... was ist eigentlich mit Kaboom? Habe ich schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Wobei, doch, das stimmt nicht. Ich habe in letzter Zeit sogar mal was von ihm gehört. Allerdings, ich habe schon eine Weile nicht mehr mit ihm gesprochen. Was aber nicht an ihm liegt, sondern an mir, weil ich ja so mit allen sozialen Dingern irgendwie, weil ich schiebe ja immer Kommunikation mit Leuten auf. Deswegen habe ich schon eine Weile nicht mehr mit ihm gesprochen. Ja, und man kann das auch auf jedem beliebigen Rechner backuppen, wo man SSH-Zugang drauf hat. Und was das richtig coole daran ist, es macht standardmäßig Deduplication, es macht standardmäßig Encryption, Deduplication, Encryption und Compression. Also sprich, das Ding komprimiert die, wobei, macht das überhaupt Compression nicht, dass ich jetzt, ich glaube schon. Zumindest es komprimiert die Dateien, die du hast, es deduplicated die, also sprich, das heißt im Endeffekt, wobei es ist nicht, es macht nicht mal Deduplication auf Dateiebene, sondern auf Blockebene. Das ist richtig nice. Mal angenommen, ihr habt jetzt 10 Windows-Rechner, die ihr backupt, ja. Und wenn ihr das theoretisch alle 10 Windows-Rechner in das gleiche Archiv backupt, dann braucht dieser ganze C-Doppelpunkt-Windows-Ordner und sowas so gut wie keinen Speicher mehr, weil der erkennt, dass die Dateien schon da sind, beziehungsweise, dass die Blöcke gleich sind, dass die schon drin sind. Und du sparst extrem viel Speicherplatz, wenn du halt Dateien doppelt hast. Oder wenn du Teile von Dateien doppelt hast, reicht das schon. Der macht es ja auf Blockebene. Dann komprimiert er noch, das macht die ganze Sache eh schon kleiner. Und das Beste ist, dass das standardmäßig halt komplett verschlüsselt läuft. Das heißt, man muss sich da auch gar keine Gedanken machen. Man kann das auch theoretisch wunderbar für irgendein Offsite-Backup verwenden. Wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, sich das entweder zu mounten lokal hin, das Laufwerk, was man hat, oder eben per SSH drauf zuzugreifen. Und zumindest per SSH geht eigentlich bei allen Sachen, die man sich so mieten kann. So. Es ist, das stimmt, es ist relativ schnell. Das mit Betrieb unter Windows sage ich gleich was zu. Es ist relativ schnell. Das stimmt, das ist nicht einfach nur dahergelabert. Ich meine, es ist zwar im... Auf den ersten Blick ist es ein Python-Programm für Backup, aber sie schreiben es ja auch hier, dass die relativ viel, was performance-kritisch ist, in C implementiert haben. Und das merkt man, das fühlt sich nicht an, das fühlt sich nicht langsam an. Gut, bla, Caching, sonst was. Also die Performance ist wirklich gut. Wenn du mal deine Festplatte gebackupt hast und ein inkrementelles Backup hinterher schiebst, ist es eine Sache von 2 Minuten. Und eins ist klar, umso schneller das Backup geht, umso größer ist die Chance, dass man es macht und es nicht sein lässt. Weil es bringt einem nichts, also das geilste Backup-Programm bringt einem nichts, wenn der eigentliche Backup-Prozess nervig ist und man quasi keinen Bock hat, Backups zu machen. Ja. Genau, bla, Encryption, Compression, Offsite-Backup, habe ich alles schon gesagt. Ja, und was auch sehr nice ist, man kann seine Backups mounten. Also sprich, man kann sagen, ich glaube, das geht aber noch nicht unter Windows. Vielleicht mit WSL. Wobei WSL-Sachen mounten ist ja auch so ein Ding, das geht nicht richtig. Das ist richtig cool. Man kann sich nämlich angucken, okay, Backup von vor, sagen wir, einem halben Jahr. Und dann hast du ja oftmals das Problem, dass du was restoren willst und nicht mehr so genau weißt, wo das Ganze ist. Was Bundeswehr-Laptops? Nee, haben wir nix. Können wir uns gleich angucken. Ja, und das Schöne daran ist, wenn man ein Backup gemacht hat vor einem halben Jahr und nicht mehr so genau weiß, wo das eigentlich ist, was man sucht, kann man sich das einfach mounten. Also sprich, man hat dann für die Windows-Leute, um das jetzt mal ein bisschen begreiflicher auszudrücken, du hast dann einfach ein weiteres Laufwerk im Explorer drin, wo du gucken kannst, also unter Linux ist es natürlich ein bisschen anders, aber nur mal so, dass man das was verstehen kann, hast du ein eigenes Laufwerk drinne, was quasi den Zustand des Systems zu diesem Backup widerspiegelt. Und das kannst du ganz normal durchsuchen, Volltextsuche, kannst Find drauf machen, kannst Grep drauf machen, alles was du brauchst. Und dann findest du die Dateien relativ schnell. Das ist wirklich. Also das Backup-Programm ist, finde ich, das Beste, was es gibt. Und sowohl unter Zykwin als auch unter diesem WSL funktioniert es ganz gut. Ich habe es unter WSL laufen, ich habe eigentlich keine Probleme. Also es funktioniert unter Linux, Mac, BSD und es funktioniert auch unter Windows. Sie schreiben zwar hier Experimental, No Binaries, aber es funktioniert auch unter Windows. Der einzige Nachteil, den man unter Windows hat, ist, zumindest letztes Mal, wo ich mal wirklich geprüft habe, wie schnell es ist, und mir das mal verglichen habe, ist, dass es unter Windows lange Zeit ein bisschen langsamer war. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Kann sein, dass das überhaupt nicht mehr so ist. Es war unter Windows ein bisschen langsamer, weil der auf irgendwelche Python-Libraries zurückgreifen musste, anstatt ihre C-Geschichten verwenden zu können. Okay. Aber es war trotzdem nicht langsam. Es ist Open Source, es ist auf GitHub. Also ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr ein Backup-Programm braucht. Guckt euch das mal an. Es ist, wenn man nur Windows gewohnt ist und Windows UI, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber an sich, finde ich, ist das beste Backup-Programm, was es gibt, wenn man sich da ein bisschen reingefunden hat. Das ist wirklich cool. So viel dazu. Genau. Jetzt muss ich mal in mein PPGA-Board gucken, weil, wie gesagt, die ganzen Sachen habe ich ja voll übersehen. PDF haben wir geöffnet. Hatten wir das letzte Mal auch. Discord hatten wir auch. Das hatten wir das letzte Mal doch alles schon. Wann der Go-Stream geplant ist, das weiß ich noch nicht genau. Die Frage nach dem OS kommt oft. Das ist Manjaro mit i3 WM. Hatten wir auch schon. Das Hardware-Rad Keytool gibt es noch. Eigene Fitness-Tracker-App, sehr nice. Kann man wird auch öfters gefragt, kann man das Programm, womit ich die ganze Zeit Emotes einblende, irgendwie runterladen? Es gibt, auf meinem GitHub gibt es eine ganz, ganz rudimentäre alte Version davon. Das neuere, diese Variante hier, die ist noch nicht auf GitHub und die ist auch noch überhaupt nicht fertig. Die funktioniert gerade mal mit Ach und Krach bei mir richtig. Aber ansonsten kann ich da keinem empfehlen, die zu verwenden. Genau, jetzt sind wir bei den Fragen von heute. ReadCache haben wir nicht. RAM hatte ich beantwortet. In meinem Server habe ich eine NVMe-SSD, wo Proxmox mit einigen Frames drauf ist. Die Start- und Stoppzeiten sind etwas besser und Backups geht etwas schneller. Ja, okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, die Start- und Stoppzeiten werden minimal, denke ich mal, besser sein. Backup, je nachdem, was da für Files drin sind, wahrscheinlich eine ganze Ecke. Ob es sich lohnt, ist wahrscheinlich echt so eine Frage, ob einem die paar Prozent mehr Leistung quasi, weiß ich, 30% mehr preiswert sind. Was ist mit deinem Windows passiert? Ich weiß es nicht. Windows sagt, ich darf nicht mehr updaten. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Und man findet auch nichts, ne? Ich habe mal gesucht hier, Windows 0x, Moment. 0xc1. Allein schon, dass man diesen Kack da abschreiben muss. 002e war das, glaube ich, ne? Genau, du findest ein paar, die den Fehler auch haben. Aber du findest eigentlich keine ordentlichen Antworten drauf. Manche schreiben, man soll Fortnite und BattleEye und Gedöns deinstallieren. Ich habe weder Fortnite noch BattleEye noch sonst was drauf. Ich finde es schon mal. Ja, Desmond, genau. Go. Wir wollten einen Stream machen, wo wir ein bisschen Go lernen. Ich finde es aber eigentlich schon affig, wenn das wirklich. Also, wenn das wirklich funktionieren sollte, dass Fortnite Windows Update irgendwie blockieren kann, wäre schon mal komplett beknackt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber du findest eigentlich keine gescheite Antwort dazu. Irgendeiner hat geschrieben, ich soll mein, in irgendeinem Forum stand das, ich soll irgendwie mein Windows Update Zeugs resetten. Aber da habe ich mir gedacht, komm. Du hast den Epic Launcher drauf. Tommy, da hast du recht. Vielleicht sollte ich. Ich habe keine USB-Geräte dran. Also außer Tastatur und Maus. Capture Card abgezogen, keine Sticks dran, nix. Audio abgezogen. Ah, Flint, nice. Aber hier, Tommy, das ist eine gute Idee. Den Epic Launcher werde ich mal deinstallieren und nachher nochmal Update probieren. Vielleicht liegt es echt am Epic Launcher. Weil ich glaube, seit dem letzten Update und diesem Update, das einzige, was systemweit dazugekommen ist, großartig Neues, ist der Epic Launcher. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, das werde ich mal ausprobieren. Das werde ich mal ausprobieren. Also wenn das daran liegt, dann muss ich sie ein bisschen flamen auf Twitter, aber... Versuch mal den Launcher zu updaten. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier überhaupt schon mal gestartet habe. Ich blende es mal aus, weiß nämlich gar nicht, was ich da für Daten für verwendet habe überhaupt. Ach nee, ich bin nicht angemeldet. Tja, kann man den Scheiß nicht updaten, oder? Ich deinstalliere das nachher einfach. Ich brauche den Mist eigentlich eh nicht. Spiele auf dem Epic Launcher zu kaufen, war das Bescheuerste, was ich gemacht habe. Ja, das mit Go gucken wir uns an. Günstigste Möglichkeit, Moment, wir machen das anders. Ich mache das hier über mein PPGA-Board. Da kann ich nämlich, weiß ich nämlich schon, was ich beantwortet habe. Was mit meinem Windows passiert, habe ich beantwortet. System-Image hatten wir auch schon gesagt, dass das eigentlich... hauptsächlich Dateiebene ist. Den Discord machen wir noch nicht öffentlich. Ich würde gerne die Kategorie noch ein bisschen anpassen. Aber wir haben jetzt den Discord. Der Sebaro und der Patrick, also hier The Game 402, haben einen Discord eingerichtet. Der passt auch zu 99% schon, aber ich will die Kategorie noch ein bisschen anders machen. Und ganz wichtig, wir haben auch alle möglichen Emotes drin. Übrigens, Monka Smoke brauchen wir noch. Monka Smoke brauchen wir noch als Emote im Discord. Was im Epic Launcher blöd ist, naja, dass ich noch einen fünften Launcher brauche. Das ist eigentlich das Einzige, was blöd ist. Prinzipiell finde ich es gut, dass es Konkurrenz gibt. Ist die Musik irgendwie unterschiedlich laut? Ich bin Tutor an der Uni. Ich habe am Freitag zu einer Frage Bock gesagt. Die Leute haben komisch geguckt. Ja, habe ich ja letztens auf Twitter geschrieben. Habe ich auch letztens auf der Arbeit erzählt. Wie Pock, Alter, oder sowas. Da wurde ich auch nur unverständlich und mit voll Unverständnis angeschaut. Ja, wie gesagt, mit Zyklen und WSL geht das ohne Probleme. Habe ich auch laufen bei mir. VMware Workstation soll unter 19.03 nicht mal funktionieren. Da gibt es angeblich ein Update für, habe ich heute Morgen gesehen. Weil, als ich nach dieser Fehlermeldung hier geguckt habe heute Morgen, habe ich auch ein Thread gefunden, wo einer gesagt hat, ey, das liegt an VMware, update mal VMware. Und VMware hat vor ein paar Tagen ein Update rausgebracht dafür. Das sollte mittlerweile gehen, wenn du es geupdatet hast. Monka Smoke. Wenn natürlich wirklich... Der Bauer hat auch schon ein Video zu Ryzen Köpfen rausgehauen. Oh, nice. Den gucke ich eh gern. Der hat Ahnung von dem, was er macht hier. Der Auer. Ryzen Köpfen, oh. Was müssen wir uns eigentlich... Wollen wir uns das mal angucken? Wollen wir uns das gleich mal angucken? Wie der Ryzen köpft. Ich habe ja geschwitzt, als ich meinen i7 geköpft habe, ey. Ich habe huge geschwitzt, sage ich euch. hab da noch ein paar Bilder irgendwo von Köpfen, Köpfen. Wenn ich nach Max FPS Köpfen suche, da wäre ich bestimmt gleich geblacklistet. Weiß nicht, ob ich davon Bilder. Ich habe davon Bilder gepostet. Zumindest, ich habe geschwitzt. Ich habe wirklich geschwitzt, als ich die CPU geköpft habe. Also, ich habe lange nicht mehr bei Hardware-Bastelsachen so geschwitzt wie den i7. Hast du Work? Ich habe Workstation 15. Der Baumi sagt, ich habe mir auf dem Raspberry Pi 3 ein OpenVPN eingerichtet, um dann die Nextcloud erreichen zu können. Ja, das ist eine gute Idee, so würde ich das auch machen. Wenn ich auf dem Raspberry Pi UFW installiere und UDP freigebe, ist die Verbindung sehr langsam. Sobald die UFW ich verwende das nicht. Keine Ahnung. Letztendlich ist UFW doch eigentlich bloß ein bisschen Frontend für IP-Tables, oder? Dürfte es eigentlich nicht großartig langsam machen. Aber eigentlich braucht man es nicht. Du leitest doch eh nur den einen Port weiter. Wozu willst du eine Firewall einschalten? Der i7 ist auch nicht ganz so günstig, wenn man ihn geschrottet hat. Ja. Richtig. Warum habe ich in der History nichts mehr? Müsste doch in meiner History noch irgendwo. Weil ich habe gerade gesehen, ich habe Steam Labs und so alles zugemacht. Ich würde es gerade mal wieder aufmachen. Login with Twitch. Ja. Ich kann mal was gucken. Ja, übrigens danke für die Follows, Flint, Maxi from Mars und Cooked Diamond. Sehr nice. Der Emoji-Support. Wir haben übrigens... Ich hab's übrigens im falschen Browser auf, sehe ich da gerade. Wenn ich das nämlich im richtigen Browser aufmache, dann haben wir nämlich auch Twitch-Emotes und Emoji-Support. Ist alles drin. Man muss es nur im richtigen Browser öffnen. Dann funktioniert das. Ja, der Friseur, der hat gestern oder vorgestern hat er gestreamt. So, erstmal hier, lass ich mit den Fragen hinterherkommen. Hatten wir. Ach ja. Günstigste Möglichkeit, um PFSense oder OpenSense stromsparend daheim zu treiben. Also, das hängt ein bisschen davon ab, wer das alles benutzen soll. Aber ich finde prinzipiell die Gemini Lake Boards ganz gut. Die mit einem PCI Express Slot. Die Dinger brauchen idle, je nachdem was du da nimmst, 6-7 Watt. Und wenn du da einen mit dem PCI Express Slot nimmst, kannst du auch noch eine Dual Port oder Quad Port Gigabit Karte reinmachen. Wenn du ganz hardcore drauf bist, kannst du auch eine 10G Karte reinmachen. Allerdings hat das Ding plus maximal 2 PCI Express Lanes, also die 10G kriegst du nicht voll. Ja. Ich finde die Gemini Lake Boards ganz gut. Für alle möglichen stromsparenden Sachen. Wobei habe ich ja öfters im Stream gezeigt. Nehmen wir mal eins mit 4 Kernen. Kostet 70 Euro oder so. Da holst du dir noch eine gebrauchte Quadport-Netzwerkkarte dabei. Und dann ist das sehr nice. Dann hast du 5 Ports. Da kannst du mit Onboard, da kannst du ohne Probleme für den Heimbereich dann OpenSense und PFSense drauf laufen lassen. Alternativ, wenn es nicht unbedingt pfSense oder OpenSense sein muss, und dann kann ich dir auch eine MikroTik-Route empfehlen. Kaufst du den MikroTik PoE Hex PoE, hast 50 Euro und hast auch einen guten Router, der routet. Mit einem ordentlichen Webinterface und einem schönen GUI und allem. Bisschen komplizierter allerdings. Mach doch später Live-Discord-Hate. Was? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt Discord hier drauf habe. Okay, das können wir nachher machen. Wir gucken uns nachher den Discord zusammen an. Und gucken, wie wir es einrichten wollen, okay? Gucken wir uns nachher an. So, und jetzt müssen wir uns gleich mal den Bauer angucken, der die Ryzen-CPU köpft. So, das haben wir beantwortet. Übrigens, ich muss hier hinten noch angeben. Oh fuck, ich hab's vergessen. Refresh gleich 0? Sonst refresht das. Soll ja nicht refreshen. Go ist eine sehr interessante Sprache. Ja, finde ich auch. Ich bin bisher noch nicht damit warm geworden. USB-Geräte habe ich nicht dran. Go Error Handling. Ryzen-Köpfen gucken wir uns gleich an. Workstation 15. Hatten wir. Also sollte mit OpenVPN die Verbindung an sich schon gut abgesichert sein. Also es macht eigentlich keinen Unterschied, wenn du OpenVPN laufen hast. Es macht keinen Unterschied für die OpenVPN-Verbindung, ob du noch eine Firewall laufen hast oder nicht. Weil du musst in dieser Firewall eh die OpenVPN-Verbindung freigeben. Das heißt, ist die OpenVPN-Verbindung nicht sicher, ist sie genauso wenig sicher oder unsicherer, weil der Port muss seefrei sein. Und nachdem du dich ja eh hinter einem, du hast ja dein Raspberry wahrscheinlich hinter deiner Fritzbox stehen. Und du musst ja auf der Fritzbox eh explizit den OpenVPN-Port weiterleiten. Das heißt, auf dem Raspberry kommt von außen ja eh nichts anderes an, außer der OpenVPN-Port. Das heißt, eigentlich kannst du die Firewall sparen. Oder du machst IP-Tables einfach von Hand. Ich hab UFW noch nie verwendet, keine Ahnung. Aber so ein Standard-IP-Tables-Regelsatz ist nicht allzu kompliziert. Das Sub-Button, ja, ich hab's immer noch nicht rausgehauen. Zockst du überhaupt noch? Ja, ich hab mir gestern auf Steam habe ich mir Dings gekauft. Oh, wie heißt das? Park-Architekt. Sah übelst nice aus. So ein bisschen wie Theme Park früher oder Roller Coaster Tycoon. Ja, und das haben wir letztens auch im Stream gespielt. Und ich habe mir wieder Bad Company 2 installiert. Haben wir uns noch nicht angeguckt, das haben wir schon. Mochi Support ist da. Trippie X, ja, tja, da. Also wenn du was wissen willst, kannst du einfach im Chat fragen. Okay, da gucken wir uns das jetzt mal an. Also, Ryzen Köpfen. Wir wollen jetzt ja hier nicht das ohne Credit machen. Wollen wir uns das englische Video, wir gucken uns das deutsche Video an.
Es ist endlich so weit.
Also, den gucke ich generell gerne. Der weiß, was er macht. Und der hat auch zu allen möglichen abgedrehten Sachen für CPU-Köpfen und so hat er Videos am Start. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen zu gucken. So, schauen wir mal. Ich muss noch die Musik ausmachen. Also, Ryzen werden geköpft. Wir gucken uns erst nochmal schnell die geleakten Ryzen-Benchmarks an. Also, was sagen denn die geleakten Ryzen-Benchmarks? Macht Kabum noch was? Das kann ich dir nicht beantworten. Also aktuell sieht es eher nicht so aus. Und das Letzte, was ich von ihm gehört habe, sieht auch nicht so aus, als wird er in Zukunft auf YouTube noch groß was machen. Aber letztendlich, wissen tue ich nicht. Ja. Also, zeig mal her. Also, wie gesagt, das sind irgendwelche geleakten Benchmarks. Mal gucken, ob das Ganze stimmt. Schauen wir uns das mal an. Also, Überhaupt muss ich sagen, ich finde es wirklich super, dass AMD mittlerweile was, kann man das vielleicht, ich will das nicht runterladen, ich will das einfach anzeigen. Ich finde es richtig gut, dass AMD mittlerweile was, gleichwertiges, wenn nicht besseres als Intel zu bieten hat. Rein preis-leistungsmäßig und von Kernen her ist das eindeutig besser als das, was Intel zu bieten hat. Und ich hoffe, oder man sieht es ja jetzt auch schon, dass das dazu führt, dass Intel auch ein bisschen nachlegen muss. Und ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, allein schon, dass AMD mal wieder ein bisschen Reserve an Kohle aufbauen kann. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass es mal wieder eine Zeit gibt, wo es Standard ist, dass man für einen Spielerechner sich eine AMD-CPU reinhaut. Zuletzt war das der Fall so bei Athlon 64, Athlon XP und sowas. Damals hat man überhaupt nicht diskutiert. Damals hat man gesagt, warum soll ich mir so einen dämlichen Pentium 4 einbauen? Intel war ja damals sogar der Meinung, man sollte die CPU nicht irgendwie sparsamer bauen, sondern man sollte lieber einen neuen Gehäusestandard einführen, dass man die CPUs besser kühlen können. War Intel der Meinung damals, ja, und da hat damals gesagt, wir brauchen BTX-Gehäuse, hat Intel damals gesagt. Das ist aber schon ein bisschen her. Hat keine Sau gemacht. Haben sich alle gedacht, ja, Intel, ihr könnt uns mal. Und das war einzig und allein, weil Intel festgestellt hat, ey, scheiße, wir können unseren Kram nicht mehr kühlen. Das war dann so mit eigenem Kühlausgang für die CPU und sowas. Ah ja, ja, ja. Das hat aber keiner gemacht. Zu dieser Zeit haben sich die Leute einfach ganz wie selbstverständlich AMD-CPUs gekauft. Und sowas fände ich mal wieder geil, wenn es mal so wieder mal 3, 4, 5 Jahre gäbe, wo AMD einfach den Takt angibt und wo Intel dann auch gezwungen ist, jetzt mal ordentlich wieder was zu machen. Das fände ich echt nice. Okay, gucken wir uns mal die geleakten Benchmarks an. Warum kann ich eigentlich das Bild nicht... Warum kann ich denn das Bild nicht als Bild öffnen? Okay, dann laden wir uns das Bild halt als Bild runter. Das geht anscheinend, ja. Also, wie ist denn das Ganze so einzuordnen? Die Benamung ist wir bei Ryzen. Bei der Ryzen-Benamung blicke ich nicht ganz durch. 7.9. Es gab hier irgendwie erstmal 2.3 und 7.9, aber es sind alles Ryzen 3? Okay, was auch immer. Aber, ich meine, guck mal. Das ist schon übelst nice, wenn man sich das überlegt. 3,8 GHz CPU mit 12 Kernen. 12 Kerne hast du vor einem Jahr oder sagen wir mal vor 2 Jahren, hast du bei irgendwelchen Server-Workstation-Dingern gekriegt für vierstellige Beträge. Auto makes sense of AMD Ryzen Naming. Oh, das müssen wir uns mal angucken, habe ich keine Ahnung von. Wie die ihren Kram nennen. Das müssen wir uns vielleicht anschauen. Okay, hier ist die Erklärung dafür, wie das funktioniert. Ryzen 7. 7 ist Enthusiast Prosumer. Prosumer. High Performance Mainstream. Okay, unter Mainstream gibt's gar nichts mehr, ne? Also, das Mainstream ist so die Einstiegssache, ja. Das ist wie die Gaming-Hardware schon nicht unter Premium anfängt mittlerweile. Okay, und 9? 9 ist dann wahrscheinlich, wenn 7 schon Enthusiast ist, ist 9 dann wahrscheinlich Bro. Mit B. Generation, das habe ich schon gecheckt. Weil der neue hat 3 hier hinten. 7 Performance Level. Moment, ist das nochmal das gleiche? Das ist nochmal das gleiche. Also das vorne und jetzt die zweite Stelle ist schon mal doppelt. Okay. Model Number, Leaf Options, Force Speed, blub. Power Suffix, High Performance. Okay, also wirklich interessant ist eigentlich doch nur, was hinter Ryzen dahinter steht, so richtig, oder? Also richtig interessant ist doch eigentlich erstmal nur das Segment. Und dann, was die jeweilige CPU halt für Kerne und Takt hat. Aber interessant ist doch eigentlich erstmal zu das Vordere zu gucken, wenn ich das richtig sehe. Okay, also guck mal, wie ich. Übrigens, wir machen das anders. Wir gucken uns jetzt das Video vom Bauer an, wie er seine CPU köpft. Und dann schauen wir uns um 15 Uhr eigentlich die offiziellen Benchmarks an. Weil um 15 Uhr kommen die Dinger noch raus, ne? Hat doch irgendjemand geschrieben. Ryzen, 15 Uhr. Embargo. Für was steht die 9 im Segment? Ja, wahrscheinlich noch eine Ecke höher als 7. Also dann wahrscheinlich nicht Enthusiast, sondern Workstation oder Pro oder irgendwas. Ich glaube, das Dokument ist auch schon ein bisschen älter. Das ist von 2017. Für Skillor steht die 9, genau. Professional. Ja, wahrscheinlich. Okay, also Leute, wir wollen uns jetzt hier nicht mit fremdem Werbevideo-Content schmücken, ja. Also, Video vom Bauer, der seine CPU köpft. Gucken wir uns das Ganze mal an.
Soweit wir können über die neuen Ryzen 3000 Prozessoren reden, denn die wurden heute offiziell vorgestellt. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr nur Leaks, sondern es gibt wirklich offizielle Informationen. Und ich habe wirklich auch einiges vorbereitet. Ich teste die CPUs seit mittlerweile circa...
Hört man alles oder soll ich lauter machen?
7 Wochen. Dementsprechend habe ich wirklich sehr, sehr viele Informationen gesammelt. Wir werden in diesem Video auch eine CPU köpfen. Und zwar haben wir hier einen Ryzen 5 3600.
Moment, ich muss mal die Bildchen verschieben. Sind voll im Weg.
Das heißt, Deckel ab, mit Flüssigmetall tauschen, testen, was wir da temperaturtechnisch noch rausholen können. Am Ende des Videos werden wir übrigens diese zwei Ryzen 5 3600 verlosen, beziehungsweise dann erzähle ich euch, wie ihr die zwei Ryzen 5 3600 gewinnen könnt und natürlich
gewinnen.
Die Informationen findet ihr unten
in der
Videobeschreibung. Dieses Video wird unterstützt vom iFixit ProTech Toolkit. Im ProTech Toolkit findet ihr alles, was ihr zum erfolgreichen Arbeiten an PCs benötigt, wie zum Beispiel
64 Easy Sellout, Easy Life, würde ich auch so machen.
Was auch optimal ist,
falls ihr würde ich auch so machen.
Karten demontieren wollt, weil das sind immer viele verschiedene Schrauben in unterschiedlichen Größen dabei und da habt ihr auf jeden Fall alle Bits im Lieferumfang enthalten. Da zusätzlich auch noch diverse Opening Tools, Spatscher und Pinzetten enthalten sind, eignet sich dieses
Set ist wieder Pockers, ja.
Falls ihr mal Tablets oder Smartphones reparieren wollt. Mehr dazu
findet ihr jetzt mal eingeworfen, das ist wirklich, also dieses Set, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, aber es ist wirklich praktisch, ein Pinzetten-Set zu haben. Das ist unglaublich praktisch. Man denkt immer, ach, so einen Scheiß brauche ich eigentlich gar nicht. Oder man kann im Zweifelsfall auch das Ding aus dem Bad nehmen, aber ein ordentliches, wie sagen sie auf Englisch, Tweezer-Set ist auf jeden Fall gut. Und was richtig praktisch ist, ist das Ding. Ich glaube, da geht jetzt gar nicht drauf ein, das ist so eine Reverse-Pinzette, wie auch immer das Ding heißt. Also sprich, normalerweise ist es ja bei Pinzetten so, ihr müsst da drauf drücken, dass das Ding festhält. Und da klemmt ihr, also es sieht für mich zumindest so aus, als wäre das so eine. Und das ist halt über Kreuz, sprich, ihr müsst das Ding nicht halten, dass das Teil die Teile hält. Und das ist für kleine Schrauben, die man irgendwie in einem Gehäuse an was vorbei balancieren muss, dass man an das Loch für die Schraube kommt, ist das wirklich sehr praktisch.
Ihr über den Link in der Beschreibung. Bevor wir mit dem Köpfen anfangen, möchte ich generell ein paar Fakten, Details mit euch besprechen über den neuen AMD Ryzen 3000,
Smoke.
Weil das aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist. Es gibt ein paar Informationen da draußen. Natürlich, es gab Anfang des Jahres schon richtig krasse Leaks, so die CPUs können 5 GHz und so weiter. Dass das nicht der Fall ist, das müsste den meisten jetzt anhand den Leaks eigentlich schon klar geworden sein. Mich triggert das auch immer so richtig hart, wenn ich dann irgendwelche Sachen online sehe, die in diese Richtung gehen und dann die
Leute... Ich bin auch immer getriggert von CPU-Benchmarks.
Ryzen 3000, die werden wir bestimmt auf 5 GHz prügeln können und dann ist es viel, viel schneller als 9900K und so weiter. Da muss ich mich dann auch mal richtig zurückhalten, dass ich dann nicht irgendwas poste, weil ich dann natürlich gegen mein NDA verstoße. Beziehungsweise eigentlich habe ich
für genau, lass die Sau raus.
Aber ja, so ist es nun mal. Da fangen wir mal kurz an. Und zwar, was mich so ein bisschen vor ein paar Tagen so richtig hart genervt hat, war ein Video von AMD. Da wurde der Precision Boost Overdrive vorgestellt. Also
Moment, was? Der was? Moment, was wurde vorgestellt?
Was mich so ein bisschen vor ein paar Tagen so richtig hart genervt hat, war ein Video von AMD. Da wurde der Precision Boost Overdrive Drive vorgestellt, also eine Verbesserung von der automatischen Übertaktungsfunktion.
Die Namen von diesen Dingern immer. Die Namen sind so geil, ja?
Der AMD Ryzen 3000, das heißt, die CPUs haben ja einen Basistakt, dann haben die einen Boosttakt und dann können die sich gegebenenfalls auch noch selbst übertakten. Und da sagt AMD, das ist natürlich abhängig davon, was für VRMs euer Mainboard hat, wie gut die Spannungswandler auf eurem Mainboard sind.
Ja,
das ist bedingt natürlich richtig. Natürlich könnt ihr mit einem 4-Phasen B450 Mainboard euren 12- oder 16-Kerner nicht vernünftig übertakten. Das muss ja eigentlich jedem klar sein. Aber sobald ihr einen 10-, 12-, 16-Phasen-Board habt, macht das keinen Unterschied mehr. Da ist es nicht so, dass dann eure CPU sich plötzlich mega krass das übertakten könnte.
Klingt logisch, was er sagt, ja.
Wechselt, da tut sich eigentlich nichts mehr. Also alle guten X570.
Also hast du ein halbwegs gescheites Mainboard mit halbwegs gescheiter Spannungsversorgung, ist es eigentlich vollkommen wurscht.
Boards gibt es keine Unterschiede, was Precision
Boost. Wenn du nicht gerade irgendwie BioStar für 29,90 kaufst.
Boost Overdrive betrifft. Und was mich am meisten genervt hat, ist, dass dann einer von AMD dort eine Kurve zeichnet, wie sich die Frequenz verändert. Und dann sagt er, die Frequenz kann sich zum Beispiel verändern von 4,55 auf 4,75 GHz. In welcher Welt? Mit Flüssigstickstoff? Das sind halt, wenn halt sowas gepostet wird, dann denke ich mir, warum? Warum macht man das? Das führt doch am Ende nur zur Enttäuschung von den Kunden. Weil die Taktraten kann man faktisch einfach nicht erreichen. Das ist absolut unmöglich. Diese Taktraten können nicht erreicht werden. Wo wir auch schon dazu kommen, was für Taktraten können wir denn von Ryzen 3000 erreichen?
Ja, Hersteller posten aber generell ein bisschen, also die posten gerne Bullshit im Vorfeld. Das verstehe ich. Das ist wirklich ein Thema, da könnte ich mich auch lange drüber auslassen. Das ist bei Games genauso. Da werden übertrieben die Erwartungen geschürt, ja? Also sprich, du hast in einem Game irgendwas eingebaut, was vielleicht auch schon die Leute ein paar Jahre über gesagt haben. Und es ist eigentlich nur was ganz Kleines am Rande, aber dann wird da ein 15 Minuten super awesome Experience, grandios, Deluxe, Premium, HD, Ultra 8K Video draus gemacht und am Ende kommt das Game raus und alle denken sich, ja gut, wo ist es jetzt? Ja da, guck mal da, so 3 Sekunden lang. Die tragen gerne genau. Main, das beste Beispiel, Fish-AI. Fish-AI, genau so eine Scheiße. Machen sie einen riesen Hype drum, ja? Und dann kommt's raus und denkst dir so, ah ja. Und weiter geht's, ja.
Warten. Ich hab 3600X getestet, 3600, 3800X, 3900X, 3950X. 3950X, die Informationen darf ich leider noch nicht veröffentlichen, das werden wir erst im September machen können. Aber alle anderen CPUs landen irgendwo zwischen 4,2 und
4. Endlich mal jemand mit ordentlichen Lüftern.
Alle anderen CPUs landen irgendwo zwischen 4,2 und 4,3 GHz auf allen Kernen. Da gibt es keinen Unterschied. Es ist egal, ob eure CPU 6 Kerne hat, 8 Kerne, 12 Kerne, kein Unterschied. Weil am Ende steigt ja dadurch nur die Leistungsaufnahme. Ihr habt ja einfach nur mehr Kerne. Die Typen der Kerne, also die Art, die Struktur, wie die CPU gebaut ist, ist ja alles identisch. Deswegen macht das einfach mal faktisch keinen Unterschied.
Ist das so? Ich dachte schon, dass die Kerne auf einer CPU unterschiedliche, nennen wir es mal, Qualität haben können. Und dass du durchaus mit einem Kern, keine Ahnung, 4,8, mit einem Kern nur 4,7 schaffen kannst. Oder ist das da irgendwie anders? Ich dachte schon, dass das einen Unterschied macht. Was meint er dann? Ach, der meint, dass es egal, also dass ich da keinen Einfluss drauf habe, wenn ich es mir kaufe, oder was?
Kern. Da gibt es keinen Unterschied. Es ist egal, ob eure CPU 6 Kerne hat, 8 Kerne, 12 Kerne, kein Unterschied. Weil am Ende steigt der.
Ach so, der meint, dass es egal, ja, das ist logisch, dass es egal ist, ob ich mir eine 6 oder 8 Kern CPU kaufe, weil im Prinzip von AMD auf allen die gleichen Kerne verbaut werden. Also sprich, ich kann nicht davon ausgehen, wenn ich mir einen 8-Kerne-CPU kaufe, dass ich die irgendwie weiter übertakten kann. Ja gut, das ist, wenn es das Gleiche ist, was da drauf geätzt ist, dann ist klar.
Ja, dadurch nur die Leistungsaufnahme. Ihr habt ja einfach nur mehr Kerne. Die Typen der Kerne, also die Art, die Struktur, wie die CPU gebaut ist, ist ja alles identisch. Deswegen macht das einfach mal faktisch keinen Unterschied. Das ist ja ähnlich wie bei einem Skylake X. Das macht auch keinen Unterschied, ob ihr einen 12-Kerner, 14-Kerner, 16-Kerner, 18-Kerner habt.
Die 96 Kerner. Unter 96 Kerner gibt's bei mir nichts.
Easy as a fuck. Sich am Ende alle gleich übertakten, nur die Leistungsaufnahme ist natürlich mit der wachsenden Anzahl der Kerne entsprechend steigend. Dementsprechend, ja, erwartet da nicht zu viel. Die Taktraten, die ihr erwarten könnt, 4,2 bis 4,3 GHz auf allen Kernen. Natürlich
es ist ja nicht schlecht.
Höher. Da haben wir auch sowas, was ich mit euch kurz besprechen möchte.
Und ja, 4,3, also es ist ja nicht, als wäre das jetzt irgendwie irgendwelche total vergimmten Kacktraten oder so. Das ist schon nice, ja. Also meiner aktuell habe ich über, also mein i7 wohlgemerkt, der läuft, gute Frage. Auf was läuft der i7 Standard? 4,6 oder so, ne? Ne, 4,7. Ich glaube, dann habe ich ihn gerade auf 4,9 laufen. Oder auf 5? Ich glaube, auf 5 habe ich ihn laufen. Wir haben ja damals einen Übertaktungsstream gemacht. Eigentlich können wir noch mal gucken. Hat jetzt mit AMD-Sachen gar nicht so großartig zu tun. Aber übrigens, das hier ist das Archiv, was der Sebaro gebastelt hat. Da sind alle, fast alle Streams drinne. Da ist auch der Übertaktungsstream. Was haben wir dann am Ende geschafft? Wobei, nee, das war der erste Übertaktungsstream. Da haben wir nicht so viel hingekriegt. Da war er noch ungeköpft, die CPU. Okay, nee, da haben wir gar keinen Stream mit geköpfter CPU. Egal, hat für die Ryzen-Dinger jetzt auch gar keine Aussagekraft, was ich damals beim i7 gemacht habe.
Core Boost ist ja zum Beispiel angegeben 3600X mit 4,4, 3800X mit 4,5, 3900X mit 4,6, 3950X mit 4,7. Wie gesagt, 3950X lassen wir jetzt erstmal weg, dürfen wir noch nichts zu sagen. 3900X angegeben mit 4,6 GHz Boost hat die 4,6 GHz Boost bei mir nie erreicht, in keinem einzigen Zustand, egal,
okay,
ob das mit Custom Vacu war, die CPU maximal 30 Grad.
Custom Vacu ist klar.
Das habe ich nie gesehen.
Wäre schon froh, wenn das irgendwie ansatzweise mit Luftkühlung hinhaut, ne? Wasserkühlung gibt's bei mir im Rechner nicht. Also, ist nicht drinne.
Ich habe maximal 4,5 GHz gesehen, typischerweise aber eher 4,4. 3800X, angegeben mit 4,5, habe ich nie gesehen, sondern maximal 4,45, meistens eher 4,4. 3600X angegeben mit 4,4. Die 4,4 habe ich gesehen, meistens aber eher 4,3. Und das liegt daran, weil AMD bei den Ryzen 3000 mittlerweile den absolut maximal möglichen Takt angibt. Bei Ryzen 2000, da wurde angegeben, was die CPU auf jeden Fall schafft. Und das XFR hat darüber hinaus einfach nochmal 100, 150 MHz geboostet, wenn es ging. Bei Ryzen 3000 macht das XFR das nicht. Bei Ryzen 3000 ist der absolut maximale XFR-Takt angegeben, der in der Regel aber, zumindest das, was ich testen konnte, ich habe über 10 CPUs getestet, keine einzige CPU hat den maximal angegebenen XFR-Takt erreicht.
Okay.
Was ich ein bisschen, weiß ich nicht, fragwürdig finde, Ryzen 2000 fand ich in der Hinsicht sympathischer. Da wurde ein Takt angegeben und der Takt wurde übertroffen. Das heißt, das ist eigentlich cool, man hat einen garantierten...
Na gut, das ist halt AMD, schreibt halt wie jeder Hersteller gern große Zahlen drauf.
Takt und darüber hinaus ist halt...
Ich finde es auch beknackt, ja.
Halt extra, wenn man eine bessere Kühlung hat, ein besseres Mainboard oder sowas. Bei Ryzen 3000 ist es so, es wird ein Takt angegeben, der aber oft nicht erreicht wird und ja, das finde ich ein bisschen... Finde ich nicht so cool, muss ich sagen. Werfen wir kurz einen Blick auf das sogenannte Power Frequency Scaling über die Temperatur. Ich habe quasi einen Ryzen
12... Ja klar, benutzt, gleich also erstmal, ja, ist klar. Wer macht es nicht? Ne? Eine neue CPU erstmal eingebaut, erstmal Stickstoff drauf. Bäm. Ich hab die Stickstoffflasche schon am Start.
Und hab den mit einem Flüssigstickstoffkühler gekühlt. hab den bei zum Beispiel 50 Grad, 40 Grad, 30 Grad, 20 Grad und so weiter immer.
Aber, ganz wichtig, da müssten schon die RGB-RAM-Module daneben sein. man muss aber sagen, es sieht schon irgendwie cool aus, oder? Es sieht schon irgendwie cool aus. Ich meine, quasi hier das Mainboard mit dem Kühler und drauf und neben, dann durch so einen Nebel, durch so einen Nebel durch die RGB-Beleuchtung.
Getestet in 10 Grad Celsius Schritten mit Flüssigstickstoff. Die Temperatur, die angegeben ist, ist die Kühlerbodentemperatur. Und dann habe ich immer gecheckt, wie ist die Leistungsaufnahme bei dieser Temperatur und welcher Takt ist maximal möglich bei dieser Temperatur und einer Spannung von 1,45 Volt. Also die Spannung war immer gleich und dann habe ich einfach nur die Temperatur gesenkt.
Ist 1,45 für Ryzen viel? Weiß das jemand? Okay, Standard ist 1,2 bis 1,25. Dann ist das relativ viel.
Wenn ihr jetzt das
Diagramm. Aber er will ja auch testen, im Endeffekt, was maximal rauszuholen geht. Warum sollte man da was anderes anstellen?
Wenn ihr das vor euch habt, dann ist die Kurve, die von links oben nach rechts unten geht, der Takt. Der Takt sinkt logischerweise mit einer steigenden Temperatur. Und die Kurve, die von links unten nach rechts oben geht, das ist die Leistungsaufnahme. Die Leistungsaufnahme nimmt logischerweise zu.
Hier geht's, ey. Okay, das frisst schon ordentlich Strom, wenn du das übertaktest, ne? Also, geht noch. Puff, 180. Bam. Aber in dem Bereich wird ja eh keiner was machen, ne? Die meisten Leute bewegen sich wahrscheinlich dann eher weiter unten und vor allem die meisten Leute machen es ja auch nicht mit Stickstoff.
Die Temperatur ansteigt. Wenn wir ganz links anfangen, haben wir eine Temperatur von minus 140 Grad am Kühlerboden. Da können wir die CPU auf 4850 MHz takten. Dabei hat sie im Cinebench R15 eine maximale Leistungsaufnahme von 116 Watt. Bei minus 50 Grad, also 90 Grad Wärme, sind wir schon bei 130 Watt. Also das heißt, wir haben zusätzlich 14 Watt Leistungsaufnahme und dann können wir auch nur noch auf 4600 MHz takten. Also wir verlieren durch die 90 Grad 250 MHz möglichen Takt. Bei 0 Grad Celsius sind wir bei 144 Watt Leistungsaufnahme und 4450 MHz. Bei 30 Grad Celsius sind wir bei ca. 157 Watt Leistungsaufnahme, 4275 MHz. Und da sieht man von 30 auf 50 Grad Celsius, da sind wir bei 175 Watt und 4200 MHz. Das heißt, wir können aus diesem Diagramm circa rausziehen, dass man durch 20 Grad heißere CPU circa 75 bis 100 MHz verliert. Das ist so ungefähr das Scaling, also oder sagen wir okay. 50 bis 100 MHz.
Gut, das wäre jetzt für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so relevant. Ich würd gucken, dass ich mit der Leistung zufrieden bin, die das Ding erstmal Stock bringt. Und dann würde ich gucken, was kann ich mit normaler Luftkühlung rausholen und dann ist gut. Also das ist jetzt ja schon eher die Variante für die Extrem-Übertaktors-Leute. Ich meine, ist interessant zu wissen, aber ich glaube, wirklich relevant für viele wird es nicht sein.
Heißere CPU bedeutet, habt ihr eine Kastenwasserkühlung, eure Kastenwasserkühlung ist ultra krass, hält eure CPU bei maximal 40 Grad Celsius, dann könnt ihr eure CPU wahrscheinlich 100 MHz höher takten, als wenn eure CPU mit einer All-in-One-Wasserkühlung bei 60 Grad ist. Das ist so das, was man hier rausziehen kann.
Welche Luftkühlung hast du und warum keine All-in-One-Wasserkühlung? Ehrlich gesagt, ich habe keine Wasserkühlung, weil ich, das ist jetzt eine bescheuerte Antwort, aber ich hatte noch nie eine Wasserkühlung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Rechner gekauft habe, auch keinen Bock, mich mit Wasserkühlung zu beschäftigen. Deswegen habe ich Luftkühlung. Ich habe so ziemlich den besten Lüfter damals gekauft, den es gab. Nämlich den da. Nicht, dass der alte Rechner. Nämlich den da.
Hallo.
Ja, Max, ist gut. Die stehen da. Und das ist auch wirklich ein nicer Lüfter. Das ist vor allem ein huge, fetter Lüfter. Also das Ding ist wirklich massiv, ja. Und ich war dann so bescheuert, ich habe mir sogar noch so Case-Modding-Aufsätze gekauft in weiß und schwarz und habe davon sogar, also total beknackt. Aber der Lüfter ist wirklich massive, huge, enormes hier. Da kannst sogar zwei Lüfter dran machen. Ich habe aber nur einen dran. Also der hier sieht man es ganz gut von den größten Verhältnissen her. Ich meine, von der Gewichtsverteilung her ist es so, dass wahrscheinlich der Lüfter das Doppelte vom Mainboard insgesamt wiegt oder sowas. Also das ist wirklich ein Riesenteil. Was ist denn das? Kaffeewärmer oder was? Basis. Kaffeetassenwärmer. So, und zumindest das Ding ist wirklich extrem nice. CPU-Temperaturen ist dümpelt ganz weit unten rum. Und wenn es hochdreht, dann dreht es nie so hoch, dass es jetzt extrem laut wird. Und wenn es hochdreht, dann eigentlich auch nur, wenn wirklich der Sache ein bisschen was abverlangt wird. BIOS-Batterie. Eine BIOS, ja, ist klar.
Und da sieht man auch schön, wie sich die Leistungsaufnahme verändert, wenn man Flüssigstickstoff verwendet. Von 50 Grad auf minus 140 Grad braucht die CPU einfach mal 60 Watt weniger.
Ja, das ist schon
krass. Obwohl wir die CPU um 650 MHz übertakten.
Mal ganz davon abgesehen, dazu brauchst du aber erstmal Flüssigstickstoff, ne?
Ein sehr, sehr interessanter Zusammenhang, den es einfach nur...
Ist ja fürs Alltägliche ist das ja auch nichts.
Bei gleichbleibender Spannung. Das sind so ein paar Basisinformationen, die ich euch erstmal zu Ryzen 3000 geben wollte. Und jetzt fangen wir an und köpfen einfach mal den Ryzen 5 3600. Dafür verwenden wir den DeLiDiMate 2. Köpfungsvorgang sollte ähnlich sein zum Ryzen 2000. Das heißt, wir werden erstmal mit einer Rasierklinge außen rumschneiden.
Sieht ein bisschen aus wie das Teil, was ich... Hatte ich das auch zum Köpfen? Nee, nein, Ich hatte nicht dieses Bauerköpftool. Ich hatte mir ein anderes gekauft, weil das der Bauerköpftool damals nicht verfügbar war.
Einfach aus der Tatsache, weil die CPUs ja verlötet sind, das wissen wir. Und dann werden wir erstmal den Kleber ein bisschen anlösen.
Warum will man die denn köpfen, wenn die verlötet sind?
Dass die Kraft, die wir gleich ausüben mit dem DeLiDiMate, nicht zu groß wird, weil letztendlich ist die Kraft ja hier hinten dann an der Platine anliegend. Und wir wollen die Kraft ein bisschen kleiner gestalten. Deswegen schneiden wir erstmal den Kleber an, dass wir nicht so viel Kraft auf die Platine ausüben müssen. Wir verwenden dafür das AMD-Kit, das wir damals für die Ryzen 2000 APUs gemacht haben, die ja nicht verlötet waren. Damit lassen sich aber auch Ryzen 3000 köpfen. Und das probieren wir jetzt mal eben.
Ich kann mich noch dran erinnern, als ich meine CPU in dieses Ding eingespannt habe, da musstest du genau, Dr. D-Lit hatte ich. D-Lit. Das Ding hatte ich, genau. Und zumindest, man spannt, das sieht man, man spannt die CPU ein und dreht dann hier neben an der Schraube. Und das dreht dann quasi das Teil oben drauf. Und dreht den Heatspreader, dreht's von der CPU ab. Und Leute, ich habe wirklich selten, ich meine, der Bauer schwitzt dabei nicht mehr, der macht das am Tag wahrscheinlich 800 Mal oder so, CPU-Köpfen. Was macht er wahrscheinlich im Schlaf, im Handstand und noch auf dem Klo, alles gleichzeitig, köpft er wahrscheinlich CPUs, das kann er schon auswendig. Aber ich habe da echt geschwitzt bei, weil du machst die CPU da so rein. Und das Ding drückt dann den Heatspreader ab. Und du denkst dir, bei jeder Umdrehung von der Schraube hoffst du, hoffentlich geht's jetzt ab. Und wenn es dann abgeht und doofes Geräusch macht, denkst du, scheiße, die CPU ist kaputt.
Um die Pins beim Köpfen zusätzlich zu schützen, habe ich noch ein bisschen Tesafilm direkt über die Pins geklebt. Da muss ich dann einfach vorsichtig sein.
Da kommt der Profi durch hier.
Über die CPU in den DeLiDiMate.
Habe ich nicht gemacht, ich habe einfach reingehauen. Wobei, die Intel-Dinger haben auch gar keine Pins.
Beim Köpfen bedienen wir uns der Materialermüdung von dem Indium-Load. Das heißt, wir schieben die CPU erstmal so circa 1 bis 2 mm in eine Richtung. Dann holen wir die CPU wieder aus dem Dell DiMate 2 raus. Dann seht ihr, der Heatsweater ist ein kleines bisschen verschoben. Dann packen wir die CPU wieder rein und schieben den Heatsweater in die andere Richtung zurück. Das Ganze wiederholen wir so oft, bis sich der Heatsweater von der CPU ablöst.
Achtung, Monka Smoke angesagt jetzt.
Geköpft sehen wir ganz eindeutig, dass die CPU verlötet ist. Wir haben Blick auf den etwas größeren I/O-Chip, der ein bisschen mehr in der Mitte sitzt.
Ich erkenne ehrlich gesagt nichts. Ich erkenne gar nichts. Okay, da ist halt noch Rückstände drauf, ne?
Größeren I/O-Chip, der ein bisschen mehr in der Mitte sitzt und in der Ecke sitzt der
CPU-Chip,
der letztendlich bis zu 8 Kerne beinhaltet.
Ah, jetzt hat er sauber natürlich gemacht.
Beim Ryzen 5 3000
Alter,
sind nur 6 Kerne aktiv und die CPU ist
mit. Da muss ich schon schwitzen, allein. Alter, da muss ich schon schwitzen, allein beim Zugucken.
Sehr, sehr weich und lässt sich dadurch sehr einfach mit einem scharfen Messer sowohl von Heatsweater als auch von der CPU relativ bequem entfernen. Easy. Beim Entfernen des Indiums von der CPU ist es einfach extrem.
Übrigens, bei den Intel-CPUs war das hier, dieser Part,
sind nur 6 Kerne aktiv.
Das war übel schwierig. Und also das nicht, sondern das, was er jetzt Indium macht.
Ist glücklicherweise sehr, das, sehr weich.
Und das Abkratzen von diesem Kleberzeug, das war saumäßig schwer. Ich habe da eine Stunde dran rumgerubbelt. An der CPU. Bis es ab war.
Lässt sich dadurch sehr einfach mit einem scharfen Messer sowohl von Heatsweater als auch von der CPU relativ bequem entfernen.
Der macht's aber mit einer Rasierklinge und ich gehe mal davon aus, dass die Rasierklinge auch wirklich das bessere Tool ist. Ich habe das mit einer alten Kreditkarte probiert und ein bisschen Alkohol. Ich habe da wirklich ewig dran rumgeroffelt, ja, bis das funktioniert hat.
Beim Entfernen des Indiums von der CPU ist es einfach extrem wichtig, dass man niemals über die Ecke der CPU-Chips fährt. Sobald ihr mit dem Messer über die Kante des Chips geht, könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass ein Stück von der Ecke abbricht und da besteht dann einfach immer das enorme Risiko, einen Teil der CPU zu beschädigen.
Meint er mit Ecke hier wirklich diese Ecken? Warum ist die Chance, die CPU zu beschädigen, an der Ecke größer als in der Mitte? Weil man dann abrutscht, oder was? Oder sind die Dinger irgendwie leicht gewölbt, dass man dann reinschneidet? Weil man an der Ecke mehr Kraft auf weniger Fläche hat. Oh. Big Brain Chat, ich sehe es schon. Big Muffs. Oh, da habe ich geschwitzt bei diesem Abkratzen von dem Kleber oben eher auf dem Plastikzeugträger.
Zum Schluss tragen wir noch ein bisschen Kontakt und Outflow.
Der ganze Sweat für 5 FPS mehr. Nee, das sind wahrscheinlich nicht mal 5 FPS. Wahrscheinlich sind das. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal 5 FPS. Doch, vielleicht 5 FPS, wenn du normalerweise schon 240 hast.
Total sowohl auf den I/O-Chip als auch auf den CPU-Chip auf.
Was hat er denn für eine Paste?
Zum Schluss tragen wir noch ein bisschen Kontaktonaut Flüssigmetall.
Die habe ich auch. Kontaktonaut. Thermal Grizzly, Kontaktonaut, den habe ich damals auch drauf gemacht. Den da. Die super, super günstige 0,00001 Gramm für 9 Euro. Ne, wie viel ist da drinne? ein Gramm für 9 Euro. Also das ist huge teuer, aber das ist wirklich gut, das Zeug.
Sowohl auf den I/O-Chip als auch auf den CPU-Chip auf und auch natürlich auf die Innenseite des Heatspreaders.
Bringt das wirklich einen großen Unterschied, das Verlötete zu tauschen gegen das Flüssigmetall? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass das so ein großer Unterschied ist. Ich meine, beim i7 war das ein großer Unterschied, weil Intel Wärmeleitpaste dazwischen gepappt hat. Das ist doch kein Flüssigmetall. Steht aber da. Steht überall Flüssigmetall drauf. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Er macht das, um die Lotqualität zu testen. Ah, zum Vergleich. Verstehe. Das ist ziemlich clever, ja. Muss man das Flüssigmetall tauschen? Nee. Das Einzige, wo man aufpassen muss, ist, wenn man auf die Idee kommen sollte, direkt hier drauf den Kühler zu machen, das könnte man ja eigentlich machen, dann gibt es Probleme, wenn das Kupfer ist, wenn der Kühler eine Kupferfläche hat, dann reagiert das irgendwie mit dieser mit diesem Flüssigmetall nicht richtig. Deswegen, ich würde dann einfach den Heatspreader wieder drauf machen. Ich muss sagen, ich gucke mir viel lieber ein Video an, wie das einer macht, als es selbst zu machen, weil das ist deutlich entspannter. Ach was, Kupfer, nicht Aluminium? Ja, kann sein, dass Aluminium nicht Kupfer war. So oft mache ich das auch nicht.
Die CPU ist mittlerweile geköpft. Ich habe Flüssigmetall unten drauf gepackt, habe den Heatspreader wieder drauf, habe die Corsair All-in-One-Wasserkühlung wieder montiert und habe jetzt gerade das erste Mal ins Windows gebootet, aber die Temperatur sieht sehr, sehr schlecht aus. Also ich hatte vorher im Idle, habe ich mir aufgeschrieben, circa 32 bis 34 Grad Celsius und ich habe jetzt im Idle 60. Das ist ein schlechtes Zeichen.
Das sagt.
Das heißt, ich werde die CPU jetzt nochmal abnehmen. Was ich nämlich bereits vermutet hatte, ist, wenn wir den Heatspreader abgenommen haben, also wenn wir uns anschauen, wie die CPU verlötet ist, dann ist natürlich die Lötschichtdicke
immer Abstand.
So die 0,5
bis 1 mm. Ja, da hast Abstand dazwischen.
Relativ dick. Und dadurch, dass der Heatspreader so angepasst ist, dass der auf dem Chip sitzt, während er verlötet ist, haben wir jetzt natürlich einen relativ großen Spalt, wo früher mal das Lot war. Ist jetzt keins mehr,
ja,
das ist Flüssigmetall. Flüssigmetall ist aber nicht wirklich dazu in der Lage, einen Spalt abzufüllen. Also ist nicht dafür ausgelegt. Deswegen haben wir jetzt wahrscheinlich relativ schlechte Temperaturen und wir werden den Rand des Heatspreaders jetzt mal kurz abschleifen und schauen, ob wir dann bessere Temperaturen erreichen.
Ich musste jetzt schon mal einen Kommentar unter das Video posten, falls ich irgendwo eingeloggt bin.
Jetzt sieht das Ganze besser aus. Also ich habe alles wieder montiert, alles wieder gestartet. Wir haben jetzt im Idle circa wieder 32 Grad Celsius. Also ist in der Hinsicht alles gut, ist alles wie vorher. Idle-Temperatur habe ich auch nicht erwartet, dass die sich verändert. Ich habe die CPU übertaktet, 4,25 GHz bei 1,45 Volt, was wirklich schon relativ viel ist.
Abgeschleift
dort. Wie gesagt, normalerweise so 1,35 bis 1,4 Volt. Weil darüber hinaus, also bei der CPU ist es so, man kommt von 4,225 auf 4,25. Also 25 MHz holt man mehr raus durch die zusätzlichen 50 mV. Das habe ich gemacht, einfach um die CPU am absoluten Maximum zu halten. Also das ist quasi Worst-Case-Szenario. Ah. Prime 590 ohne AVX, 12K FFT-Größe, was auch zu einer relativ hohen Abwärme führt. Wir haben eine Leistungsaufnahme von ca. 117 bis 120 Watt unter Last für den 6-Kerner. Leistungsaufnahme ist übrigens von den Ryzen 3000. Das ist schon echt gut, muss man sagen. Leistungsaufnahme. Wir machen auch nochmal ein extra Video zur Leistungsaufnahme im Idle, weil da habe ich mit dem Ostsee ein paar richtig krasse Sachen angeschaut. Das würde das Video sprengen, aber Leistungsaufnahme ist absolut beeindruckend. Aber um jetzt zurückzukommen auf die Testergebnisse. Vor dem Köpfen, ich habe die Temperatur ermittelt. Ich habe erstmal 10 Minuten Prime 590 laufen lassen, damit das System schön warm ist. Ah. Und dann habe ich für die nächsten 10 Minuten die durchschnittliche Kerntemperatur ermittelt.
Da bin ich mal gespannt jetzt.
Hotspots oder so
heiße. Da bin ich mal gespannt, wie warm das Teil wird.
Dass wir die Durchschnittstemperatur haben, die ist ein bisschen aussagekräftiger. Da hatten wir eine Durchschnittstemperatur von 92,4 Grad Celsius. Das ist wirklich sehr schön warm, das muss man schon sagen. Auch
Moment. Ähm, Er hatte 92 Grad nach 10 Minuten Prime 95. Ja, das ist schon.
Wenn ich überlege, ich habe hier eine 280er All-in-One-Wasserkühlung, die ist jetzt auch nicht gerade schlecht.
Schau mal.
Sehr nach dem Köpfen hatten wir eine Durchschnittstemperatur von 88,2 Grad Celsius.
Video.
Das heißt, wir haben einen Temperaturvorteil von 4,2 Grad Celsius. Ist nicht viel. Ist wirklich nicht viel. Ist so wenig, dass ich sage, lasst es. Lasst es auf jeden Fall bleiben. Durch die 4,2 Grad, die wir im
Prime 95 rausholen, in dem Fall. Klingt überzeugend, oder? Also das lohnt sich überhaupt nicht, darum zu basteln. Ich würde es einfach so lassen.
Man kann nicht mehr dadurch machen. Die CPU lässt sich dadurch wahrscheinlich nicht mal 10 MHz höher takten. Das haben wir ja vorher durch das Frequency Temperature Scaling, da haben wir uns ja angeschaut, was wir circa erwarten können. Wir wissen, wir brauchen schon so 20 Grad Celsius für 50 MHz, dass es sich lohnt. Hätten wir 20 Grad weniger, würde ich sagen, okay, kann man machen, natürlich. 50 MHz, vielleicht sogar 100 MHz kann man dadurch rausholen. 4 Grad, vor allem 4 Grad Prime 95 im schlimmsten Fall. Ja. Das heißt, im Gaming-Betrieb sind es wahrscheinlich 2 bis 3 Grad.
Der hat ja auch Prime, hat er gesagt, oder? Prime mit AVX-Instructions und alles. Das hat ja mit dem normalen Belastung, die du bei einem Game hast, nicht viel zu tun.
Nicht, gerade unter dem Aspekt, dass die CPU verlötet ist, dass wir den Heatsweater an der Seite abschleifen müssen, was alles zusätzliches Risiko bedeutet. Deswegen würde ich sagen,
ja,
lasst es, das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Ja. Was ein interessanter Punkt ist bei Ryzen 3000, was wir uns nochmal genauer anschauen müssen in Zukunft, ist eine
gewisse. Da hat er noch ein paar Benchmarks drin?
Gerade beim 3600 ist es ja so, wir haben den Chip letztendlich oben in der Ecke und wir wissen, bei den meisten Kühlern, sei es jetzt eine All-in-One-Wasserkühlung, sei es ein Custom-Wasserkühler, die sind alle dafür ausgelegt, dass der Hotspot der CPU genau in der Mitte sitzt. Alle Kühler-Designs sind heutzutage dafür ausgelegt. Nicht dafür, dass der Chip, der Heise, in der Ecke sitzt. Ah. Also der Chip, wo die Kerne sind, wo wirklich die Abwärme herkommt. Und das ist natürlich eine fragliche Situation. Da müssen wir mal schauen, ob man da was tun kann, indem man die Kühlung entweder ein Stück nach
außen... Was auf ins Linux... Hat Linux... Wollen wir uns danach noch das Linux-Tech-Tipps-Video angucken?
Versetzt oder Direct-Die-Kühlung zum Beispiel. Blau. Ich werde mir ein bisschen was überlegen. Das werden
wir. Hat er noch Benchmarks? Ansonsten ist er eigentlich durch. Wir wissen, dass das Ding ordentlich warm wird und dass sich Köpfen nicht lohnt. Linux-Tech-Tipps, ja. Ja, komm, ey, Alter, kannst du mal versprechen. Was hat denn der hier? Die Titel, ey. Ein schönes Studio hat er ja, muss man ja sagen. Lass uns mal vorher gucken, ob wir nicht irgendwo ordentliche Benchmarks jetzt finden. Mal irgendwie Computer-Base oder sowas. Mal gucken, die haben doch garantiert schon irgendwas. Das ist die Krönung. Ryzen ist da. Das ist die Krönung. Okay, gucken wir mal, was Computerbase dazu schreibt. Matt 9908 macht ja relativ viele Linux-Sachen. Ich guck so gut wie gar nicht. Okay, das ist die Krönung. Ist ein großer Wurf. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Benchmarks. Okay, was haben wir für Benchmarks? Performance Rating für Anwendung Multicore. Huge. Haben wir vielleicht nochmal WinRAR, Alter. WinRAR in 2K19. WinRAR. 7-Zip. Gut, das sind natürlich Sachen, die lassen sich unglaublich gut multi-threaden, ne? Also das sind Sachen, die lassen sich alle richtig gut multi-threaden. Und natürlich profitiert das auch richtig davon, mehr Kerne zu haben. Oh, das ist natürlich nice. Das ist mega Pock, Alter. Guckt mal. Die Dinger sind Single-Core, so schnell wie die Intel-Dinger. Das ist Hyperpock. Das ist wirklich nice. Was kostet denn? Okay, der Unterschied hier ist... Was kostet ein Ryzen 7 3700X? Gibt's noch nicht zu kaufen. Wird aber wahrscheinlich in dem Dreh auch so kosten, denke ich mal. Preise. Erste deutsche Preise aufgetaucht. Mein Factory. Okay. Das lohnt sich ja dann aber, oder? Lass mal, das müssen wir uns jetzt mal kurz angucken. Hardware. CPUs. Ich will mir eigentlich gar keinen neuen Rechner kaufen, ne? Aber trotzdem, mal gucken können wir. Wo ist es denn? Prozessoren da. Okay, gucken wir uns mal an. AMD Desktop und Intel Desktop. Vergleichen wir das Ganze mal. Also. Wo sind denn? Hier. 3700. Suchen wir mal. 3700X. Kostet 350 Euro. Und der, was ist der aktuelle Intel? Das 9700K? Nee. Was ist der vergleichbare Intel-Dings davon? 8700K hab ich. Gibt es kein 9700K? Das Intel-Namensschema, Alter. Doch. $9,900 ist wahrscheinlich richtig teuer, ne? Ups. Ja, kostet einfach mal 100 Euro mehr. 150 Euro mehr. Ist dafür aber auch nur 7% schneller, ja? Also, nichtsdestotrotz, man kann ungefähr sagen, ich kann es ja direkt vergleichen, ich habe ja ein 8700K. Also, man muss dazu sagen, die neuen Ryzen-Dinger sind Single-Core-Performance und das ist ja das, wo, sag mal, Single-Core und 1, 2, 3-Core-Performance, ja, ist es ja das, wo es beim Spielen auch mit drauf ankommt. Und ich meine, mein 8700K ist schon brutal schnell in Games. Wenn ich mir jetzt überlege, dass mittlerweile das AMD geschafft hat, da gleichzuziehen in der Richtung, plus dass AMD halt jetzt ordentlich mehr Kerne hat. Wie ist denn das so? Was hat denn der 9000? Was hat denn der hier für Kerne? Der hat 8. Der AMD hatte 12, ne? Ach nee, hat auch 8. Ja, gut. Okay, dann ist es nicht ganz so wild. Dann ist es allerdings... Na, was heißt nicht ganz so wild? Es ist 150 Euro günstiger. Es ist 150 Euro günstiger. Und ist fast gleich schnell. Und wenn wir mal gucken... Multicore müsste natürlich das Ganze noch ein bisschen besser dastehen. Ja. Also man kriegt quasi für 150 Euro weniger ähnliche Performance wie in 9900K. Das ist ziemlich gut. Und was ist im 3900X drinne? Oder war das Ding, was es noch nicht gibt? Das war das Ding, was es noch nicht gibt, ne? Gucken wir mal, ob es ein... Was kostet denn ein 3900X? Den gibt's noch nicht, ne? Du würdest ein... Habe ich mich verguckt? Ach, nice. Okay. Okay, der ist 100 Euro teurer als das Intel-Teil. Wobei nicht ganz. 50. Sag mal 50 Euro teurer als das Intel-Teil. Und das ist was, wo ich sagen würde, da würde ich mich wirklich dazu hinreisen lassen, ne? Da würde ich mich echt dazu hinreißen lassen, das Ding zu kaufen. Mein 12 Kerne ist schon mal ein Wort, ja. Stimmt, wir können auch mal auf Geizhals gucken. Bei was? Bei Equipper. Aber Alternate, den kann man trauen. Equipper habe ich noch nie was von gehört. Also, wenn das Ding wirklich 129 kostet, so ungefähr, was kostet hier der günstigste? 9.900k. Die sind doch alle ohne Lüfter jetzt. Okay, 480. 480 zu 530. 50 Euro, okay? 50 Euro Unterschied, da würde ich mich wirklich hinreißen lassen zu einem 3900X. Da würde ich mich echt so hinreißen lassen, Leute. Zumindest, wenn man sich die Benchmarks so anguckt, ist AMD alles andere als, alles andere als nur konkurrenzfähig. Wenn das so weitergeht, rennen die Intel weg. Das ist massive, das ist richtig nice. Ich meine, man kriegt einfach mal 4 Kerne mehr. Nee, Moment. Wie viele Kerne kriegt man mehr? Vier Kerne kriegt man mehr. Also da kann man sich nicht beschweren für 50 Euro. Ja, 8 Threads. Ja, der Hyper-Threading juckt, der kann schon wenig. Einfach auf die Kerne gucken. Also zudem würde ich, also wenn ich jetzt einen neuen Rechner kaufen würde, was ich nicht mache, weil mein Rechner ist immer noch mit das schnellste, das ist eigentlich voll lächerlich, wenn man es mal überlegt, ne? Den Rechner habe ich wann gekauft? Das ist schon eine ganze Weile her. Guck mal, den Rechner habe ich gekauft 21. Oktober 2019. Das ist eigentlich lächerlich mittlerweile. Das Ding ist fast 2 Jahre alt, der Rechner. Fast 2 Jahre alt. Und wenn ich in die Benchmarks gucke, ist meine CPU immer noch ganz oben. Zwei Jahre. The fuck? Und hier ist der, wo krebst der hier rum, der 8700K? Da. Ah, okay. Gut, na gut, Multithreading kann er natürlich gegen den Ryzen nicht mithalten. Ich meine, meine CPU hat 6 Kerne, der Ryzen hat 12 Kerne. Allerdings profitieren Games jetzt ja nicht so unglaublich davon, ob ich 6 oder 12 Kerne habe. Ja? Aber das ist eine Hausnummer, was AMD veranstaltet an der Stelle. Was hat's mit dem Windows-Update-Titel auf sich? Ja, mein Windows-Update, also meine Windows-Installation ist im Arsch. Ich kann nicht mehr updaten. Und egal, was ich mache, ich kriege auch keine neuen Sachen mehr drauf. Dementsprechend werde ich den Kram morgen mal neu installieren mit neuer SSD drunter. Aber es geht mir Musik ab, ey. Also, so, lass mal weiter hier gucken. Also, Benchmark-Ergebnisse, Multicore-Benchmarks, wundert mich nicht, dass die so gut sind. Ich meine, das Ding hat 12 Kerne. Was soll, also wenn eine 12-Kern-CPU keine gute Ergebnisse bei einem Multi-Threading-Benchmark hat, was dann? Aber die Performance, ich find's extrem nice, dass AMD das geschafft hat, jetzt gleichzuziehen mit Intel, was, die Single-Core-Performance angeht. Und jetzt halt richtig punkten kann. Jetzt hat eigentlich keiner mehr so wirklich Also mal angenommen, ich würde mir jetzt einen neuen Rechner kaufen. Ich hätte jetzt eigentlich gar keinen Grund mehr. Also, muss ich anders sagen. Selbst der letzte halbwegs stichhaltige Grund, sich eine Intel-CPU zu kaufen, ist jetzt eigentlich weg. Bisher konnte ich immer noch sagen, ja, ich kaufe mir eine Intel-CPU, weil ich lege halt Wert auf besonders hohe Single-Core-Performance. Das ist jetzt im Endeffekt, wenn ich mir das so angucke, ist das vorbei. Ich meine, man mag rechnerisch noch ein bisschen im Vorteil sein, wenn man eine Intel-CPU hat. Ja, ich meine, ich habe meine CPU auf 5 GHz übertakten, die wird noch ein Ticken schneller sein, die wird dann eher hier oben so sein. Oder wahrscheinlich eher sogar noch ein Stückchen weiter oben. Aber so wirklich, außer man ist halt Hersteller-Fanboy, hat man jetzt eigentlich nicht. Da ist das Angebot von AMD schlicht und ergreifend attraktiver. Man kriegt für nicht wirklich viel mehr Geld einfach 4 Kerne mehr. Oder aber man kriegt für die gleiche Performance die Sache für 150 Euro weniger. Da kann man, also, ne? Entweder 50 Euro mehr und du kriegst 12 Kerne anstatt 8. Oder 150 Euro weniger und du kriegst die gleiche Performance mit 8 Kernen. Das ist doch richtig, richtig schnell. 8 Kerne zu, der hat übrigens nur 6 Kerne, ne? Guck mal, wohl. Nicht, also das ist doch nice. Also finde ich cool. Das gefällt mir, was die da haben. Intel bringt doch auch bald eine neue Generation. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, dass die sich jetzt gegenseitig ein bisschen auf den Sack gehen. Und ich meine, für uns kann das letztendlich, also für die Leute, die den Mist kaufen, kann das im Endeffekt nur gut sein. Was ich mir ja wünschen würde, ich habe es schon am Anfang gesagt, wenn es mal wirklich wieder so 3-4 Jahre gäbe am Stück, wo AMD so das ist, wo die Leute zugreifen bei einem Gaming-Rechner. Einfach, dass Intel auch mal sieht, ey, jetzt müssen sie richtig. Und dass AMD mal für die Zukunft wieder ein bisschen Kohle hat. Der Y-Cruncher. So, gucken wir mal ein paar Spiele-Benchmark. Ja, das stimmt. In Spielen war Intel bis jetzt immer vorne. Aber jetzt hat sich das erledigt. Das hat sich jetzt erledigt. Ich meine, 94 Punkte zu 98, das ist im Prinzip kein Unterschied, ja. Was man hier aber auch wieder schön dran sieht, ist, dass Spiele halt einfach von vielen Kernen nicht profitieren. Ja? Ob die jetzt... Was hat denn der Ryzen 5 3600? Wahrscheinlich hat er, wie viele Kerne hat der? 8? Wie viele Kerne hat der Core? 6 Kerne. Ja, da sieht man, guck mal. 6 Kerne, 8 Kerne, 12 Kerne. Kerne sind für Spiele wurscht. Guck mal, und sogar meine CPU, die 2 Jahre alt ist, ist da oben mit dabei. Hat auch nur 6 Kerne im Vergleich zu 12, der unten drunter. So, was haben wir sonst noch? Frame Times, das ist... Ja gut. Viel Unterschied. Anno, 1800. Gut, da spielt Intel das Ganze noch ein bisschen aus. Aber trotzdem. Warum ist denn bei Spielen der 2700X schneller als der 3700X? Das kann doch eigentlich... Taktrate vielleicht. Vielleicht die Taktrate irgendwie 100 MHz unterschiedlich oder so. So, was haben wir als nächstes? Assassin's Creed. Ich bin echt begeistert, wie gut ich aufgestellt bin mit einer 2 Jahre alten CPU. Das gab es früher, so um so 2005 rum zum Beispiel, gab es das nicht. Vor 2005, wenn ich da eine CPU hatte, die 2 Jahre alt ist, da könnte ich froh sein, wenn ich auf Low Details spielen konnte. Details. Battlefield. Bam. Gleich auf. Ja, Patrick, die 2 Jahre alte CPU war überhaupt nicht mehr im Benchmark-Vergleich drinne. Da sieht man wieder, dass das Battlefield generell von der technischen Seite ein ziemlich gut umgesetztes Game ist. Also von der programmiertechnischen Sache unten drunter. Das Battlefield Bugs ohne Ende hat, mal davon außen vor. Weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand bei Battlefield 5 ist, ehrlich gesagt. Aber Battlefield war die letzten Ausgaben schon ein Game, was sehr gut ausgeschaut hat und ziemlich gut lief. Formel 1 juckt mich nicht, aber da ist ähnlich weit oben. Far Cry juckt mich auch. Okay, Far Cry ist das Zeug ganz weit oben mit dabei. Da haben wahrscheinlich Intel-Berater dabei gesessen. Das scheint mir sehr Intel-optimized zu sein irgendwie. Und Far Cry profitiert sogar verhältnismäßig viel von mehr Kernen. Aber insgesamt kann man sagen, AMD ist gleich auf für Spiele-Performance. Sag mal, AMD ist ein Hauch, ja, also ein ganz, ganz kleiner Hauch, so im Durchschnitt bei den Spieleergebnissen ein bisschen hinterher, aber so in einem Bereich, wo es eigentlich egal ist, und im Hinblick dessen, was man bei AMD bekommt für das Geld, die haben doch bestimmt auch irgendwie ihr Preis-Leistungs-Benchmark wieder, aber was man für das Geld bekommt, ist AMD ganz weit vorne dabei. Und wenn man sich überlegt, dass man für 50 Euro mehr einfach mal 4 Kerne mehr bekommt, im High-End-Segment, da gibt's ja echt nichts zu meckern. Und wenn ich mir jetzt überlege, das ist jetzt die dritte Ryzen-Generation. Die erste Ryzen-Generation hat schon gut aufgeholt, die zweite hat schon fast gleich gezogen, die dritte Generation ist jetzt quasi gleich auf, plus in Multithreading-Szenarien ganz weit vorne. Ich will nicht wissen, was, da muss Intel jetzt richtig was raushauen, dass sie dagegen halten können. Ich habe keine Ahnung, ob Intel die Preise... Ich habe das nicht so verfolgt, ehrlich gesagt. Okay, das neue Metro. Was auch noch interessant sein dürfte, müssen wir mal gucken, ob die vielleicht noch mit ein bisschen höheren Auflösungen getestet haben. In der Regel würde ich ja sagen, ist die höhere Auflösung eher gut für die CPU und eher schlecht für die Grafikkarte. Aber müssen wir mal gucken. Also ich meine, also Auflösung macht jetzt nicht so viel mehr CPU-Last. Aber halt die Grafikkarte nervt's mehr. So, das neue Metro, es ist ähnlich, da hat Intel ist auch noch vorne mit dabei. Hier ist Intel sogar relativ weit vorne mit dabei, ja. Also wenn ich das jetzt gemacht hätte, was ich vorhin gesagt hätte, beim neuen Rechner einen 3900X kaufen, dann wäre ich 16% langsamer, okay. Resident Evil 2. Was man aber daran richtig schön sieht, Leute, ist, wenn es ein Spiel auf die Reihe kriegt, ordentlich also so programmiert zu sein, dass es von vielen Kernen profitiert, dann läuft AMD ein bisschen vorne weg. Warum ist denn der hier schneller? Wahrscheinlich mehr Taktrate. Wahrscheinlich ist es in dem Fall einfach so, das Ding hat ordentlich viel Kerne und eine höhere Taktrate. Und der hat einfach nur mehr Kerne, sodass es halt nicht reicht. Aber das ist gut zu sehen. Tomb Raider. Guck mal, meine CPU. Bam. Huge. Also, guckt euch mal die Unterschiede an. Also, das hier ist ordentlich, das haben wir gesehen. Aber Far Cry ist auch das einzige. Metro. Metro und Far Cry. Das wird aber wahrscheinlich unter anderem daran liegen, dass die halt die passende Intel-Beratung da hatten. Ist ja nichts dagegen zu sagen. Und dass eben die CPUs noch nicht draußen waren. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt sogar noch besser wird. Und umso verbreiteter CPUs werden mit, also sagen wir, umso verbreiteter es wird, dass man eben mehr Kerne hat, umso besser werden die ganzen Sachen auch drauf ausgelegt sein. Ich meine, überlegt euch mal, vor ein paar Jahren war es Standard, Oder es ist heute immer noch Standard, dass die Leute irgendwas mit 4 Kernen oder sowas haben. Ja, Cheat, das stimmt. Aber wir können im Prinzip alle nur davon profitieren, wenn sich mehr Kerne durchsetzen. Und vor allem muss Intel dann auch mal was vorlegen wieder. So, Ultra-HD-Benchmarks, da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Das sollte jetzt vom Ranking her nicht allzu viel Unterschied machen. Battlefield, jupp. Siehste, da ist jetzt ist es sogar noch weniger Abstand dazwischen. Was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Grafikkarte deutlich mehr gefordert ist. Far Cry war der Unterschied groß. Guckt mal. Jetzt gibt es kaum noch einen Unterschied. Also wenn man wirklich 4K spielt, dann ist überhaupt kein Unterschied. Aber das liegt einfach auch daran, dass bei 4K die CPU-Leistung, also das, was die CPU machen muss, nicht so extrem viel mehr ist, aber die Grafikkarte braucht halt ordentlich mehr. Oder zumindest das Verhältnis ist verschoben. Also in 4K muss die Grafikkarte viel, viel mehr machen als auf 1080p. Im Verhältnis, wie die CPU halt nicht so viel mehr machen muss. Das heißt, sollte man wirklich 4K spielen, ist es gar nicht so verkehrt, jetzt schon direkt zu sagen, ey komm, scheiß drauf, ich brauche einen neuen Rechner. Holen wir uns, ach ja, und wir müssen mal abwarten, was der 3000, was gab's noch, der 3950 oder so? Was das dann bringt, müssen wir mal schauen. Aber jetzt gibt's, was war noch, Metro war noch ein großer Unterschied, oder? Metro. Nix. Es gibt eigentlich so gut wie keinen Unterschied mehr, wenn du 4K spielst. Und also ich neige wirklich ganz stark dazu, wenn ich mir jetzt einen Rechner kaufen würde. AMD-Rechner zu, aber ich kaufe keinen. Da Tommy schreibt, Multicore-Rendering ist halt eine Sache, die eigentlich keine Engine hinbekommt. Es ist technisch einfach sehr, sehr schwer. Da hast du recht. Multithreading ist an sich so ein Ding, wo es nicht einfach mit getan ist, dass du mehr Kerne im Rechner hast. Du brauchst auch die passende Aufgabe, ich lese gleich den Rest noch vor, man braucht auch die passende Aufgabe, die sich ordentlich multithreaden lässt. Und wenn man mal schon so von sowas Simplem ausgeht, ja, wie eine Schleife, die einfach nur, keine Ahnung, plus 1 rechnet oder sowas, das ist schon was viel trickreicher zu multithreaden ist, als man auf den ersten Blick denken mag. Und wenn du dann noch so Abhängigkeiten hast, wie dass du das Ergebnis von einem Lauf bei dem anderen brauchst, ist natürlich mit Multithreading schon mal ein bisschen komplizierter. Also ich kann's aus eigener Erfahrung nur sagen, wenn du Sachen wirklich ordentlich laufen lassen willst, mit mehr 2 Kerne, 2 Threads ist easy. 2 Threads ist in der Regel relativ einfach. Du hast irgendwas, was im Endeffekt die Sachen anzeigt, und du hast was die Arbeit macht. Also 2 Threads halbwegs ordentlich auszulassen, das ist kein Ding. 2 Threads kriegt man bei allem irgendwie hin, ja. 3 Threads kriegst du auch noch halbwegs hin, wenn du ein bisschen I.O. hast. Da machst du ein Thread I.O. oder irgendwelche Netzwerkgedöns. Ein Thread ist halt für ordentlich zum Rechnen da, vielleicht noch ein zweiter dafür, und der andere halt zum Anzeigen. Aber alles danach stelle ich mir wirklich unglaublich schwierig vor. Er schreibt nämlich noch, die aktuellen Engines dispatchen ja ihre Background-Tasks und einen Main-Thread, und er zeigt dann alles an und macht die CPU-Instruction. Sobald man Chunking fürs Multicore-Rendering hinbekommt, ist sowas wie ein neues Rad zu erfinden. Ich kenne mich da in 3D-Rendering-Sachen leider nicht gut genug aus. Das ist nicht ein Gebiet, wo ich Sachen entwickle. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Wie gesagt, man sieht es ja auch bei anderen Problemstellungen, wie schwierig das ist, das ordentlich Multithreader hinzukriegen. Kommt dein Chat-Tool auch auf GitHub? Ja, das kann ich pushen. Ja. Und was bei Multithreading immer noch dabei kommt, die Aufgaben, also die Probleme, die man hat, oder das, was man berechnen muss im Endeffekt, es ist eine Sache, die Multithreaded durchzuführen, Das ist noch gar nicht das Problem. Problematisch wird es dann, also ich kann ohne Probleme einfach 50 Aufgaben starten, multithreaded, so nach dem Motto, ey, rechne mal. Die Sache ist dann am Schluss, was mache ich mit den Ergebnissen und in welcher Reihenfolge brauche ich die Ergebnisse? Und je nachdem, wie das eben bei der jeweiligen Anwendung ist, bringt mir das überhaupt nichts, wenn ich super multithreade. Ja, du, zum Beispiel, denkt euch mal so, es ist das Naheliegendste, was mir einfällt, warum es manchmal schwierig ist. Denkt euch mal, ihr habt eine Audio-Anwendung, also irgendwie einen ZIP-Client oder Skype oder Discord oder irgendwas in der Richtung. Ihr habt keinen Einfluss drauf, so direkt in welcher Reihenfolge die Pakete bei euch ankommen. Es kann durchaus sein, dass, wenn ihr Sprachdaten übertragt, dass manche Sachen früher ankommen und manche später. Und wenn die Sachen, die früher ankommen, da musst du halt überlegen, für wie lange bufferst du und wie lange wartest du, weil wenn du zu lange wartest, dann spürt halt der User Verzögerung. Und wenn du jetzt schon angefangen hast, quasi was abzuspielen und dann bekommst du ein Paket, wo die Daten drin sind, die du eigentlich vorher gebraucht hättest, das bringt dir ja alles gar nichts. Ja? Also sprich, das ist so bei Multithreading ist es ähnlich. Es ist gar nicht so schwierig, einfach viel möglichst parallel rechnen zu lassen. Der Knackpunkt ist eigentlich, wie willst du die Ergebnisse verwerten, die du dann bekommst? Ja, aber man sieht schon hier in den Benchmarks, umso höher die Auflösung ist, umso wenig Unterschied macht das Ganze. Ich bin ja Fan, das wisst ihr ja, ich bin ja Fan von niedrigen Details in Spielen und viel FPS. Also ich bin niemand, der in 4K spielt. Ich spiele lieber in 1080p mit niedrigen Details und 300 FPS als in 4K mit 50 FPS. Wie wäre es mit viel Details und viel FPS? Nee, bin ich auch kein Fan von, weil in vielen Spielen bedeutet viel Details sowas wie Blur auf manchen Objekten oder mehr Büsche als sein müssten. Natürlich reden wir hier hauptsächlich von irgendwelchen Multiplayer-Spielen, ja. Also wenn man jetzt sowas spielt wie zum Beispiel irgendwie Crysis oder irgendwie so ein Singleplayer-Spiel, da schalte ich natürlich auch manchmal volle Pulle hoch, weil ich meine, ich kann es zum Glück mit der 1080 Ti und dem 8700K kann ich das ja machen. Aber ich komme selbst bei Singleplayer-Spielen relativ schnell wieder drauf zurück, die Details runterzustellen, weil ich einfach lieber, sagen wir mal, 100 FPS habe, anstatt 40 oder 50 mit besseren Details. Das ist einfach so eine Geschmackssache. Ja. Leistungsaufnahme, Temperatur und Effizienz. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Okay. Ach, Moment. Ach doch. Boah, das ist schon ganz schön viel. Ach, Moment. Komplettes System. Das ist nicht nur die CPU. Was haben die denn in ihrem System drin? Wie viel braucht denn die CPU? Komplettes System. Was ist denn? Braucht denn die CPU selbst? Ski-Maske, oh nein, Ski-Mask, wenn du einfach ein bisschen mit rumbasteln willst, nimmst du eine Node-MCU, ESP32 Node-MCU, der ist super zum Rumbasteln, hat alles, was du brauchst. Aber, sag mal, 55 Watt Idle ist schon eine Hausnummer, ja? Aber sie schreiben es ja auch hier, das liegt hauptsächlich an dem Mainboard. Ich meine, es ist wirklich eine Ausnahme. Wenn ich überlege, die von Intel, die neuen Atom-Dinger, diese Gemini Lake-Dinger, die haben auch 4 Kerne. Allerdings, also, die 4 Kerne davon sind nicht mit den 4 Kernen hier irgendwie zu vergleichen, ja. Aber die haben auch 4 Kerne und haben 6, 7 Watt Idle. Ohne Grafikkarte, ohne alles, ja, nur mit Onboard-Zeugs. Also ich finde 55 Watt allen relativ happig. Aber es ist im Prinzip bei allen Systemen so ähnlich, ja. Aber mir sind es bloß 43, okay. Also ich finde, generell finde ich, aber man müsste sich mal schauen, wie viel die CPU davon wirklich ausmacht, weil hier haben sie es ja mit dem kompletten System. Müssen wir mal gucken, was wir da finden. Gut, Leistungsaufnahme unter Last, das ist eigentlich, ja gut, braucht halt, was es braucht, ne? Leistungsaufnahme idle ist eh das Interessantere. In der Regel hast du die Dinger 90% idle. Hat halt auch viel Kerne, braucht auch viel. Ach, geht die ESL los? Oder wollte ich eigentlich gucken? Ampere. Na gut, bei was war das? 1,2 Volt, dann muss ja ein bisschen was sein. Maximal CPU Power. Ja gut, das ist jetzt nicht so interessant. Mainboards. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken. Das ist jetzt auch nicht so spannend, denke ich. Sind die Asus-Dinger wieder? Overclocking. Precision Boost Overdrive, das hatten wir ja vorhin schon. RAM Overclocking, das ist was kein Mensch braucht. Also außer man möchte nervige Speicherfehler haben, lohnt sich RAM übertacken eigentlich selten. 5. Beeindruckend. Nach dem kurzen Überfliegen kann ich das unterschreiben. WTF geht bei der ESL ab. Ich glaube, die ESL mag jetzt nicht, wenn ich das im Stream aufmache. Oh, ich muss mal gucken. Was geht bei der ESL ab? Wartet mal, ich muss schauen. Was machen die da? Vor allem, warum ist es Warsteiner? Okay, das ist wieder der Laberdude am Start. Bin eine Minute zu spät, hast gerade verpasst. Wieso, was war denn? Cringe-Musik-Veranstaltung, oder? Nee, das muss ich mir nicht angucken. Drei Typen, die rappen. Oh Gott, das ist nichts für mich. Das kann ich mir nicht angucken. Das ist Fremdschämen hoch 3 dann. Aber was die hier schreiben könnten, also nach dem, der kurzen Sache, die wir uns jetzt angeschaut haben, könnte ich das so unterschreiben. Das ist wirklich nice, was AMD rausgehauen hat. Das finde ich wirklich sehr, sehr nice. Sehr Pock, Alter, ist das. Sehr nice, gefällt mir gut. Ja, wollen wir uns noch irgendwas zu den neuen Ryzen CPUs angucken, aber ich denke, so haben wir jetzt eigentlich eine ganz gute Übersicht. Linus gucken wir uns jetzt nicht nochmal an, wir haben uns das jetzt schon angeschaut auf allen Seiten. Also ich bin da wirklich überrascht von, ich finde das gut. Und mein nächster Rechner, also sollte Intel jetzt nicht noch irgendwas richtig krasses raushauen, wird mein nächster Rechner AMD-Kiste. Allerdings wird es noch ein bisschen dauern, weil es ist jetzt nicht so, als wäre mein Rechner schlecht mit einer 1080 Ti und einem 8700K. Was eigentlich mit dem Windows-Update? Das da. Ich kann nicht updaten. Kaputt. Kann gar nichts mehr machen eigentlich. Also, was Windows-Updates und Sachen angeht. Auch der Update-Assistent geht nicht mehr, nix geht mehr. Aber ich kann auch streamen. Das kann ich. Deswegen wird morgen neu installiert. Das Schöne in der heutigen Zeit ist allerdings, also was CPUs angeht, dass man eben halt auch mit einer CPU, die 5 Jahre alt ist, nicht so hoffnungslos veraltet ist, wie das früher war. Ich meine, guckt euch das mal an. Wenn man sich mal anguckt, was für alle CPUs hier in den Benchmarks drin sind. Give Benchmarks. Was für alle CPUs hier teilnehmen. Okay, ich nehme es zurück. Ja doch, guck mal da hier. 2600K, das ist von... Nicht nur vorgestern, das ist... Wann ist denn der? Der ist uralt. 2011. Leute, 2011. Und jetzt überlegt euch das mal. Also ich meine, klar, die Multicore-Geschichte müssen wir uns in dem Fall nicht angucken. Weil ich meine, wie viele Kerne hatte der? Vier? Also 4 und dann auch eine relativ alte Architektur versus einen Threadripper mit, was weiß ich, 16 oder so. Da muss man sich nicht wundern, dass er dagegen abkackt. Aber das Interessantere auch für Games, wenn man sich das hier mal anguckt, der Unterschied ist gar nicht so riesengroß für das, dass das hier eine CPU von 2019 ist und das hier eine CPU von 2011. Ich meine, 8 Jahre Unterschied dazwischen. Und nur 77% oder nee, sagen wir es andersrum, und nur ungefähr 50% langsamer. Auch nicht mal. 44% langsamer. Das ist, also man sieht, man ist auch mit einer paar Jahre alten CPU heutzutage nicht mehr hoffnungslos veraltet. Ich meine, wie gesagt, früher war das anders, also zu Athlon, zu AMD 64, Athlon 64, Athlon XP Zeiten, da warst du 2 Jahre mit einer CPU, da stand die noch nicht mal mehr in der Tabelle drinne. Und heute guckst du dir das an und du hast eine CPU von 2019 mit einer CPU von 2011 drinne stehen. Und ich gehe mal eher davon aus, dass sich Leute so im mittleren Bereich bewegen. Und wenn du da eine CPU hast, die 4-5 Jahre alt ist, kannst du immer noch, wenn du eine ordentliche Grafikkarte hast, kannst du immer noch ohne Probleme aktuelle Games spielen mit guter Grafik. Muss ich das mal überlegen. Ein 5 Jahre alter Rechner ist immer noch, reicht immer noch aus. Also die großen Sprünge gibt es halt einfach nicht mehr. Huge. Ey Leute, ich muss mal auf dem zweiten Bildschirm gucken, wann CS losgeht, weil ich wollte heute noch schauen. Wollten wir heute das Finale angucken. Vitality versus Liquid. Geht gleich los. Ja. Die laufen gerade ein. Na gut, dann gucken wir uns jetzt noch eine Viertelstunde was an und dann gucke ich CS. Ja, aber ich bin wirklich überrascht von dem, was AMD gemacht hat. Also, wenn ich gerade jetzt einen neuen Rechner kaufen würde, ich würde mir auf jeden Fall einen AMD kaufen. Und wahrscheinlich würde ich mir sogar den kaufen mit 12 Kernen. Wie kommst du auf den Trichter? Da, weil wir uns gerade die neuen Ryzen-Benchmarks angeguckt haben. Und die sind sehr, sehr nice. Und wir wissen, dass es sich nicht lohnt, eine Ryzen-CPU zu köpfen. Dann sind wir doch schon mal schlauer als vorher. Ach, mit CS. Ja, weil ich gestern das Halbfinale geguckt habe und das war nice. Zumindest das eine. Und ich schon lange kein CS mehr geguckt habe und das gestern eigentlich ganz spannend war. Deswegen gucke ich heute einfach nochmal das Finale. Auch. Oh. Gucke eigentlich nur noch selten CS. Ja, und außerdem, dass ich auch mal gutes Gameplay sehe. Ja, von mir gibt es ja kein gutes Gameplay mehr. So, oh, wann haben wir viele. Ich glaube, das meiste waren Kommentare zu Ryzen. Wie findest du einen neuen Ryzen? Bist ja extrem nice. Discord gucken wir uns dann das nächste Mal an, wenn jetzt CS losgeht. Was sagst du zum neuen Mac Pro? Weiß ich nicht. Können wir uns das nächste Mal angucken? Habe ich mir nichts zu angeguckt. Ich kann mich nur noch an den Monitorstand für 1000 Euro erinnern, wo alle Apple-Leute ein bisschen blöd geguckt haben. Ich muss übrigens das, den Mülleimer ein bisschen näher dran machen, dass ich das erkenne. Das Problem hab nicht nur ich, ja, naja, aber es gibt keine gescheite Antwort drauf. Was war das? Ja, das Chat-Tool kommt auf GitHub. Könnte ich eigentlich jetzt hochladen, weil es ist ja schon fertig. Live-Update-Reparatur. Da gibt es nichts zu reparieren, es wird neu installiert morgen. Kannst ja bei Gelegenheit dann morgen kurz Linux drauf machen. Nee. Das ist so, brauche ich nicht. Ich habe meine Linux-VM. Das ist das Beste für alles, für Stream, für Programmieren. Ich mache einfach alles, was ich Technik machen will. Technisches Zeug hier und für den Stream, wo wir was basteln, mache ich unter Linux. Den Rest mache ich unter Windows. Ich brauche einfach Windows für Spiele, für mein Videokram. Ich bin zwar kein Fan von Windows, aber ich habe es mittlerweile eingesehen, dass wenn unter Linux dann noch nicht ein Wunder passiert, ich die nächsten Jahre nicht an Windows dran vorbeikommen werde. Hast du eigentlich einen Hardware-Controller, um dein Meme-Board zu steuern? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe einen zweiten Bildschirm, wo ich mein Meme-Board steuern kann. Das ist eigentlich viel besser. Ziemlicher Fan von Windows. Ich weiß nicht, wie man Fan von Windows sein kann. Oh. Nope. Kein Fan von Windows-Fan. Geht nicht. Zumindest bei mir ist dazu abgefahren. Ich werde nie Windows-Fan. Ich finde dieses Monka Smoke Emote übelst nice. Kann ich mir so richtig vorstellen, dass dem gerade die China-Steckdose abgefackelt ist. Okay, geht CS los? Dann mache ich nämlich aus. Ja, okay. Leute, ich gehe jetzt eine Runde CS gucken. War heute ein bisschen kürzer. Ach Quatsch, 2:20. Okay, so kurz war es gar nicht. Es war jetzt recht spontane Geschichte und wir haben auch nichts Sinnvolles gemacht. Also was wirklich produktiv gewesen ist, haben wir heute nicht getrieben. Wir haben uns die neuen Ryzen CPUs angeguckt und haben festgestellt, dass AMD was echt Nices am Start hat. Wo Intel jetzt mal gucken muss, wie sie da hinterherkommen. Den Discord gucken wir uns dann das nächste Mal zusammen an. Oder je nachdem, wie schnell das Finale vorbei ist, vielleicht streame ich heute Abend nochmal. Wenn das CS-Finale jetzt in 2 Stunden rum ist, mache ich heute Abend nochmal streamen. Dann probieren wir das im Discord aus. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. CU.